Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nummer 91. Und es war wieder ein Chat, Nicky Boy. Der hatte schon einen roten Faden, aber der hat sich ganz schön geschlängelt. Kann man das so sagen?
Ja, der hat sich ganz schön geschlängelt und was heißt geschlängelt? Es sind einfach wieder viele rote Fäden, waren es. Also wir haben viele Themen, waren wieder dabei. Mir hat das wieder richtig Spaß gemacht und ich muss jetzt am Ende des Podcasts, habe ich es gemerkt, Nils, als Disclaimer, jetzt ist die Soundqualität bei mir noch perfekt, weil mein Mikrofon dran ist. Leider hat das Programm mein Mikrofon nicht erkannt. Ich habe das nach einer Stunde 34 gemerkt. Das heißt, die Soundqualität bei mir heute nicht 100% wie gewohnt, aber ich werde da jetzt versuchen, in Post alles herauszuholen, was man herausholen kann. Nils hat gesagt, nee, hört sich gut an. Dann habe ich das Mikrofon angemacht und er, oh, das ist ein Unterschied. Naja, vielleicht, also alle, als Disclaimer, alle audiophilen Leute, die auf der besten HiFi-Anlage unseren Podcast hören, denen wird das jetzt auffallen, die es eh im schrammeligen, auf der schrammeligen Auto-Anlage hören, wenn sie im Stau sitzen und das Auto laut ist, denen wird es vielleicht gar nicht auffallen. Also nur trotzdem schon mal das vorab. Und ich würde sagen, jetzt wir labern jetzt hier gar nicht mehr lange rum, sondern gehen schnell in die Werbung und dann einfach direkt rein in den Podcast. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht heute.
So machen wir es. Ab in die Werbung.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Core, unser Presenter. Und Nils, ich sag's dir, es ist eine Hassliebe bei mir. Aber ich berichte in diesem ersten Podcast schon, dass die Ironman-Intervalle schon nach dreimal Hitzetraining bei mir gestern mit sehr niedrigen Pulswerten absolviert wurden und du mir schon gesagt hast, ja, ab Woche 2, 3, da wirst du vielleicht dann auch nochmal feststellen, dass die Wattwerte ein bisschen hochgehen, weil die Erfahrung hast du mit deinen Athleten gemacht, mit Hitzetraining.
Tatsächlich, hat wirklich gut funktioniert. Also auch jetzt Hamburg war Proof of Concept, kann man sagen. Bei den Athleten, die es gemacht haben, hat es wirklich herausragend funktioniert. Und gerade die Athleten, die sich jetzt in Hamburg für Hawaii qualifiziert haben, für die bekommt das dann natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung, denn ihr werdet vermutlich im September sehr, sehr viele Trainingsstunden hier in Deutschland machen, wo die Bedingungen nicht mehr so sind, wie sie dann im Pazifik sein werden. Also da hat dann natürlich das Thema Hitzetraining nochmal eine ganz andere Bedeutung. Da geht es nicht primär um die Performance-Steigerung, sondern da geht es dann wirklich darum, dass ihr halt am Tag X in Kona abliefern könnt unter Bedingungen, die ihr hier nicht vorfinden werdet. Und da hat Hitzetraining dann einfach wirklich nochmal eine andere Bedeutung und ja, die Vorhaben in Kona zu starten, die sollten sich mit dem Thema unbedingt mal auseinandersetzen. Es funktioniert, es macht absolut Sinn und meiner Meinung nach ist Core da wirklich unabdingbar, um das Hitzetraining so zu steuern, dass man nicht überzieht, weil die Gefahr ist groß.
Die Gefahr ist super groß und ich habe es ja jetzt bei mir auch gemerkt, dass es ultra wichtig ist, dass man da in den richtigen Zonen wirklich unterwegs ist. Und bei mir ist sogar so, ich habe die Sessions bei dir nicht, die du aufgeschrieben hast, nicht ganz durchgekriegt, sondern ich habe dann einfach mich danach noch 10 Minuten passiv hingesetzt in diesem Hitzesuit und bin in den richtigen Bereichen geblieben. Und das ist eben auch so, das kannst du nur überwachen, wenn du den Sensor hast, sonst ist das halt eine Blackbox, die du da irgendwie betreibst. Wenn ihr es mal auschecken wollt, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und mit dem Code 10 CorePL, CorePL großgeschrieben, kriegt ihr 10% Rabatt auf den Core 2 Sensor, limitiert auf einen pro Kunden und das Ganze gilt nur noch bis zum 30. Juni. Also da schnell sein, alle Infos nachlesen und einfach mal ausprobieren, weil, ich sag's euch, wie es ist, das Training für mich ist sehr, sehr hart. Nils hat gesagt, der hat Athleten, denen macht's gar nichts aus. Findet raus, wie es bei euch ist, aber es bringt nicht nur was für heiße Rennen, sondern in Hamburg Top-Performances und Hitze war da jetzt nicht gerade, Nils.
Nee, definitiv nicht. Und ganz wichtig auch für die, die in Frankfurt starten und die dann sich in Frankfurt für Hawaii qualifizieren, da ist dann der Rolldown und das Einschreiben für Hawaii am 29. Hawaii ist nicht günstig. Also ich glaube, ich würde strategisch, wenn ich vorhabe, mich für Hawaii zu qualifizieren, den Core-Sensor jetzt schon bestellen und die 10% nutzen, denn wenn man sich am Montag für Hawaii angemeldet hat, dann am Dienstag gleich die nächste Investition zu tätigen, das tut, glaube ich, mehr weh, als so selbstbewusst zu sein, zu sagen, okay, ich schaffe das, ich hole mir jetzt den Core-Sensor und dann habe ich ihn schon, dann tut das nicht, fühlt sich nicht so hart an,
wie jetzt, sich du solltest anmelden. Im Marketing arbeiten, also rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Morning Edition heute und jetzt kommen wir gleich,
Nee, sind wir schon zugekommen. Es gab es schon in der Werbung. Nils hat hier schon die beiden Presenter des Podcasts als Frühstück konsumiert und hat hier eine Kombination aus Kaffee, AG1 und Three Bears hier mir gerade noch vorgemümmelt. Also ist früh für dich, Nils, oder? 7.30 Uhr so? Oder hast du noch nicht alles zusammen, sodass du dann noch ein bisschen was hier in der... Wir hatten mal eine kleine Vorbesprechung, was wir sonst weniger gemacht haben, weil du hattest noch was zu erledigen.
Nee, es war tatsächlich, eigentlich ist es ja spät für mich. Der Wecker klingelt bei uns immer so, seitdem Kasper in der Schule ist, wir ziehen es schon echt nach hinten raus. Viertel vor sieben klingelt der Wecker normalerweise. Aber heute ist ja erster Ferientag, Nicky Boy. Bei uns war gestern letzter Schultag, dementsprechend wurde natürlich gefeiert. Und da habe ich mir dann den Wecker
Warst du mit Kaspi saufen oder was?
Erst auf Viertel nach sieben gestellt. Wir sind richtig um die Häuser gezogen, wir zwei.
Und, jetzt sind Ferien, komm, jetzt gehen wir erstmal richtig los.
Und er schläft jetzt auch noch. Das hat er dann doch von mir, dass er jetzt erstmal richtig schön ausschläft. Das ist ganz gut, das macht er am Wochenende ja auch. Aber wir zwei haben ja erstmal eben schon mal, die Vorbesprechung war ja eigentlich eher so ein ängstliches Austauschen, wie es ums Training in Frankfurt geht. Da muss man ja, müssen wir jetzt nicht lang und breit drüber reden. Ich glaube, das langweilt die Hörer auch, aber wir haben ja schon kurz mal ausgetauscht, dass es vermutlich eng wird mit unseren Vorstellungen, aber wir sind beide fleißig.
Wir sind beide fleißig, auf jeden Fall, aber ja, mit den Vorstellungen, das ist bei mir jetzt schon länger klar, dass das alles eng wird. Aber ich war gestern laufen und Radfahren. Also Double Training Day habe ich tatsächlich hinbekommen. Ich bin gestern ohne Uhr gelaufen und ohne Tachorad gefahren. Weil ich gedacht habe, ich mache mir jetzt hier so ein Double Training Day und ich bin ja eigentlich auch so ein super Datenfreak und ich liebe das aufzuzeichnen und anzugucken und dann irgendwie alle Trainingsdaten im Pushing Limits Club zu haben und dann auch am Ende des Jahres so eine Jahresauswertung zu machen und so. Deswegen finde ich jetzt auch diese Schwimmbrillen geil, die Sachen aufzeichnen und schwimmen die ja, ne? Dass du halt nachgucken kannst. Wie bist du denn geschwommen, Rad gefahren, gelaufen, die einzelnen Sessions. So, ich finde das schon richtig geil. Aber ich habe halt jetzt gemerkt, bei den ersten Sessions wieder, da habe ich ja, ich glaube, ich habe es letzte Woche oder vorletzte Woche dann ja gesagt im Podcast, wo ich dann, hier 130er Puls und 530er Pace und geht gar nicht und so. Und ich habe halt gedacht, gestern, ich mache halt einen Double Training Day. Aber ich stress mich überhaupt nicht und habe halt gar keinen Bock irgendwie jetzt, nur weil ich jetzt 10 Sekunden langsamer oder schneller laufe, als ich mir vielleicht vorstelle, dass ich dann irgendwie genervt bin von mir selber oder vom Training, dass ich gedacht habe, ich lasse halt einfach den Tacho ab und ich lasse die Uhr aus und konzentriere mich einfach aufs Laufen, konzentriere mich ein bisschen auf die Technik und gucke, dass ich mich so ganz locker loslaufe, ganz locker losfahre und so ein bisschen reinsteige einfach in die Einheit. Und das hat sehr gut funktioniert und war für mich so eine sehr gute Abwechslung nochmal wieder, weil ich weiß ja, ich werde jetzt nicht irgendwie die Zeiten, die Wattwerte treten, wie in Girona oder im Trainingslager auf Lanzarote im Training mit Fred, sondern es waren die Verletzungen da, es waren diese Krankheit da, es war das Antibiotika da, was richtig reingekickt hat und diese Woche noch so, um wirklich reinzukommen in dieses Training, war das für den Kopf schon mal gut, weil das hat mir echt Spaß gemacht und ich hatte echt richtig Bock beim Training. Und jetzt habe ich mir so vorgenommen, heute schon mal wieder Tacho dazuzunehmen. Und am Wochenende geht es dann quasi richtig los, dass ich dann so, keine Ahnung, Samstag will ich 5 Stunden Radfahren mit dem TT. Das dann so wirklich dieses etwas längere, dann vielleicht werden es auch 4 Stunden, mal gucken. Aber so, dass es dann ab da wirklich serious wieder losgeht, weil da muss ich gucken, dass dann einfach nochmal ein paar Kilometer rankommen. Und jetzt so diese Double Training Days, verkrafte ich das, hält der Fuß das, hält der Magen das, was weiß ich. Und den Trainingstag gestern habe ich sehr gut verkraftet und es hat richtig Bock gemacht. Also es war gut, es war die richtige Entscheidung, so ein langsames wieder reinkommen, weil mein Gott ist das frustrierend, dieses, wenn du siehst, wie schlecht du bist, sich das auch noch nicht geil anfühlt und die Zeiten das auch noch zeigen und du weißt es ja eigentlich, aber das dann wirklich ehrlich einzuordnen, das fällt mir einfach dann doch wirklich schwer. So dieses Thema Anspruch und Realität.
Ich glaube, das wird auch tatsächlich die größte Herausforderung sein, dass man sich nicht von irgendwelchen Werten, die man mal, gut, bei dir ist es jetzt ja noch nicht ganz so lange her, bei mir ist es Ewigkeiten her, wobei, da weiß ich natürlich, dass sie an diese Werte nicht mehr rankommen, aber das sind dann ja eher so von früher Trainingswerte. Und wenn man dann wirklich im Ironman nachher keine Ahnung, 4:30, 4:40 losläuft, dass man dann halt einfach wirklich sagt, ey, das ist eigentlich schon zu schnell. So, das ist, und vorher ist man das irgendwie in der Trabpause bei den Intervallen gelaufen. Ich glaube, da muss man wirklich aufpassen und auch im Rennen, da bin ich halt total gespannt, wie das dann so ist, wenn du dann irgendwie so 3-4 Leute hast, wo du vielleicht schon die ersten 2-3 Stunden mitfahren könntest, fair, und dann aber halt auch mal irgendwie 2-3 Turns übernimmst und dann wird es in der 4. Stunde dann wahrscheinlich doch nach hinten losgehen. Aber wie
das
du
ist
sagst,
wirklich, also ich, ey, ohne Scheiß, was du gesagt hast gerade, sorry, dass ich da reingehe, das ist wirklich für mich auch das Interessante. Da haben wir uns im Vorgespräch hier so ein bisschen lustig drüber ausgetauscht, dass so eigentlich, was ich zum Beispiel im Project, was so mein absolut unterster GA1-Bereich ist, dass das wahrscheinlich jetzt so mein Race-Bereich sein wird.
Ja.
Dass das Race-Pace sein wird und ich auch aufpassen muss, dass ich nicht drüber gehe. Weil natürlich, wenn man dann jetzt noch mal 5 Wochen durchzieht, 4,5 Wochen durchzieht, dann kann man vielleicht auch schon wieder ein bisschen mehr treten. Aber wie du gesagt hast, das kannst du dann halt 2, 2,5, vielleicht 3 Stunden. Aber man ist halt auf jeden Fall, also ich bin nicht nach 4,5 fertig mit dem Radfahren. So, ne? Das ist halt nicht wie in Rot beim Project, sondern da kommt halt, wenn alles gut läuft, mal mindestens noch eine halbe Stunde beim Radfahren on top. Und wenn es ganz schlecht läuft, sogar noch mehr, wenn ich halt die ersten 3 Stunden dann doch so schnell fahre. Dann wird vielleicht die letzte Stunde auf dem Rad schon lang und nicht erst beim Laufen die letzte Stunde.
Ja, was ich halt mega spannend finde, ist jetzt wirklich auch so dieses, also das mache ich auch. Also ich habe mir jetzt wirklich auch bei Lasse einen Aero-Helm bestellt und auch noch kürzere Kurbeln. Also da versuche ich auch wirklich alles rauszureißen, weil ich dann auch irgendwie dachte, du erzählst den Athleten immer hier, da müsst ihr schon versuchen, irgendwie das Optimum zu sein und jetzt machst du den Quatsch selber nochmal. Und da kannst du dann natürlich nicht irgendwie da dann die Sekunden und Watt liegen lassen. Also das ist natürlich alles eine Frage, wie weit man geht, aber bei mir ist das Material ja wirklich schon sehr, sehr alt. Ich habe jetzt halt Gott sei Dank einen mega Bock bekommen von Flo. Und also super, das aktuelle Schiff ist jetzt auch nicht mehr super aktuell, aber ist halt trotzdem State of the Art quasi. Und da habe ich auch schon dir eben berichtet, dass ich schon völlig begeistert bin, wie schnell man tatsächlich mit den Rädern fährt. Also gerade auch so mit diesem neuen Setup ist dann halt auch so ein Spezial Cockpit drauf und sowas alles. Also jetzt natürlich nicht wie die neuen, so ein verkleidetes, aber halt schon auch nicht das Standardding. Und ich glaube, ich habe jetzt auch 170er Kurbeln. Ich bin ja tatsächlich früher noch 175er Kurbeln gefahren. Also das ist ja nochmal ein riesengroßer Unterschied. Und ich glaube, wenn ich dann jetzt nochmal auf 165er Kurbeln gehe, ist das auch nochmal was anderes. Denn, das habe ich dir ja auch erzählt, als ich dann am Dienstag bin ich Rad gefahren und hatte abends ja das Lauftraining für die Krankenkasse und da habe ich mir dann gleich wieder einen Krampf hinten reingelaufen. Das ist jetzt schon das zweite Mal. Also
man kann ja, aber sagen, weil du auch wieder erzählt hast, so, oh, da, also jetzt verstehe ich auch die Zeiten auf dem Rad. Man ist ja so schnell. Und dann passiert ja genau wieder das. Oh, guck mal, ich fahre die ganze Zeit über 40. Dann fährst du 10 Minuten über 40 und dann willst du das ja auch halten und warst die ganze Zeit wahrscheinlich genau diese, wo wir gerade von gesprochen haben, diese 10, 15 Watt über dem, was du eigentlich fahren solltest. Und dann ist
dir das
natürlich müde, Herr Görke. Herr Coach
ja,
Görke.
Aber das ist ja.
Ja, ist ja nur. Ach, das ist so. Ich finde das einfach so geil, dass du dieses, was du seit wahrscheinlich 10 Jahren zu deinen Athleten predigst und so. Und wenn es dann Bock macht, Coach Görke. Ja, Coach Görke macht es genauso wie ihr, Leute. Das ist einfach exakt same.
Aber ich hab Vorsprung dir gegenüber. Ich habe nämlich den ersten Long Ride habe ich schon. Ich bin schon 120 bin ich schon, also das ist jetzt kein Long Ride, aber 120 bin ich schon gefahren und auch alles in Aero. Das lief
wirklich?
Aber echt gut, muss ich sagen. Ja, das lief richtig. Geil. Das ist unglaublich. Also das ist ja wirklich, du sitzt ja, das ist halt irgendwie das Absurde. Ich habe ja erzählt von meiner ersten Ausfahrt noch auf dem Alten, wo mein Bauch an den Oberschenkel geschlagen ist, der Aero-Belly, wie du ihn genannt hast. Und wo ich halt einfach so überhöht saß, dass ich die Position nicht halten konnte. Und auf dem Rad von Flo sitze ich halt einfach wirklich wie auf dem Sofa. Das ist ja wirklich einfach revolutionär, weil du halt Länge hast, aber nicht mehr diese Überhöhung hast. Und ich kann da halt einfach stundenlang in Aero-Position fahren. Und ich kann, und das ist halt das Problem, was du eben beschrieben hast, ich kann halt auch richtig Watt produzieren. Und dann macht das ja einfach auch wahnsinnig Spaß, wenn du dann irgendwie so durch die Ortschaften fährst. Es geht so minimal runter und die Autos fahren gar nicht richtig schnell an dir vorbei, weil du selber auch schon 45, 50 fährst in den Ortschaften. Und dann denkst du so, oh, das macht ja echt Bock. Und dann ist es tatsächlich so. Dann bin ich One-Way, ich bin von der Ostsee zurückgefahren. Und dann siehst du dann irgendwann 34, 5er Schnitt oder so, und dann denkst du, ah komm, mit dem 34er Schnitt willst du dann aber schon zu Hause reinrollen. Und dann sind ja die letzten 20 Kilometer sind bei uns dann ja tatsächlich einfach so Stadt, wo Ampel Ampel ist und wo du dann auch schon überlegst, ah, fahre ich einfach noch bei Rot rüber, weil es heute gerade so gut. Und da ist dann aber Gott sei Dank die Vernunft des Familienvaters ist dann so, dass ich dann doch auch bremse und natürlich muss man sich auch an die StVO halten, ist ja klar. Aber da lässt man sich dann doch irgendwie wieder so von diesen Zahlen blenden. Aber das, wie du halt sagst, es macht halt einfach Spaß, aber wenn du dann halt danach beim Laufen wieder merkst, dass es dann hinten dann halt doch zwickt, also die Karosserie wird halt einfach der hemmende Faktor sein. Aber so dieses Ganze, sich damit auch wieder auseinanderzusetzen, also ich kann da auch, das ist schon echt cool, du kannst halt auch irgendwie die Athleten doch wieder anders nachvollziehen, weil du ja irgendwie so denkst, oh Leute, jetzt macht euch doch nicht noch Gedanken über irgendwelche Extensions und welchen Anzug ziehe ich an. Und das ist bei mir genau das Gleiche. Ich habe jetzt auch wieder irgendwie aus den USA.
Ey, das macht doch auch Bock.
Ja, aber das ist natürlich, na klar macht das Bock, das macht total Bock, aber es ist ja eigentlich völlig absurd. Du hast wenig Zeit, willst eigentlich ja nur so ein Rennen gut finishen, dann hängst du da irgendwie eine Stunde im Internet und suchst dir irgendwelchen Extensions raus, welche denn dann noch $20 billiger sind, dann kommen aber noch $50 Frachtkosten rauf, die du nicht berechnest und so diese ganzen Geschichten. Also das ist schon, das macht, ja, wie du halt sagst, es macht einfach richtig, richtig Spaß. Und ich ärgere mich so ein klein bisschen, dass der Stein nicht früher ins Rollen gekommen ist. Denn ich merke schon, und das ist auch echt so ein Appell an die Hörer, wenn ihr überlegt, sowas mal zu machen oder nicht. Was ich krass finde, ist, wie dein Mindset sich in dem Moment verändert, wo du angemeldet bist. Das ist auch etwas, was ich natürlich auch schon 100-mal gepredigt habe. Du musst dich irgendwo anmelden und dann hast du einfach ein anderes Mindset. Aber das dann selber auch nochmal so zu spüren. Natürlich ist dann nochmal so eine Last-Minute-Angst dabei, weil du weißt, du hast nur noch 5 Wochen Zeit. Aber es ist ja nicht so, dass wir vorher nicht trainiert haben. Also du ja sowieso oder konntest dann teilweise nicht trainieren, aber ich habe ja vorher auch schon was gemacht. Aber so in dem Moment, wo du halt einfach weißt, jetzt zählst, bist du einfach in allem. Also ob das die Ernährung ist, ob das der Schlaf ist. Also du hast auf einmal so eine Priorisierung, die du vorher, auch wenn du es im Hinterkopf hattest, eigentlich habe ich Bock in Frankfurt zu starten oder eigentlich habe ich Bock in Hamburg zu starten, hast du sie nicht, wenn du nicht angemeldet bist. Und in dem Moment, wo du angemeldet bist, ist einfach so zack der Hebel umgelegt. Dann bist du wieder Athlet. Und das ist wirklich so ein cooles Gefühl. Und das ist für mich jetzt auch irgendwie echt klasse, das auch nochmal wieder so zu spüren, weil ich dann doch auch ein bisschen die Athleten wieder, also natürlich habe ich die vorher auch verstanden, aber du hast einfach wieder einen anderen Blick auf die Sache. Also das ist schon spannend und Nicky Boy, die Zeit rennt halt einfach weg. Du hast es ja gesagt, so viele Longruns sind nicht drin, wobei ich tatsächlich auch am Samstag dann auch schon 24er gerannt bin.
Oh, 24 schon, das ist
24
stark.
Kilometer. Und auch in Schleswig-Holstein eine der schönsten Laufstrecken rund um den Kellersee. Ich bin 1/3 Mal um den Kellersee rumgelaufen. Das sind tatsächlich, da war ich auch überrascht, das geht halt die ganze Zeit leicht rauf und runter. Das sind 250 Höhenmeter. Das würde man ja in Schleswig-Holstein auch nicht erwarten, dass du da auf 24 Kilometer so viele Höhenmeter machst. Und da war es auch so, da habe ich dann einen alten Kumpel getroffen, der mich damals zu Giant geholt hat. Der wohnt da direkt am Kellersee und der war im Garten und ist irgendwie gerade nach Hause gekommen. Und ich war so im Modus, dass ich habe gar nicht angehalten. Ich habe kurz gerufen. Hi. Moin Rüdiger. Und ich glaube, wahrscheinlich hat das auch schon irgendwie gehört oder so. Der war auch nicht sauer. Aber ich war da wieder so in diesem, nee, ich will jetzt diese Einheit nicht unterbrechen, weil es auch gerade lief. Bin natürlich auch mit Inhalt gerannt, bin aber auch reelle Pace gelaufen. Also was heißt reelle Pace? Nee, stimmt auch nicht. Es war auch zu schnell. Aber es hat Bock gemacht. Also dann
bist du mit 4:30 nach Hause gekommen?
Ein bisschen schneller. deswegen sagen.
Reelle Pace. Reelle Wunsch-Pace war das.
Genau, reelle Wunsch-Pace. Aber deswegen sage ich ja, die wird es nicht sein. Und dann ist halt auch...
Ja, aber das ist ja schon mal gut, wenn du schon mal einen 24er wieder in unter 4:30 rennen kannst, dann ist deine Laufform jetzt schon mal nicht so schlecht, Nils. Das kann ich dir attestieren.
Ja, aber die Frage ist halt, ob, wie gesagt, die Karosserie wird das Problem sein.
Ja, 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 aber der Motor läuft.
Oder hat er gestottert? Der kriegt das. Nee, gar nicht. Nee. Auch Fueling war so, musste einmal an der Tanke kurz anhalten, weil natürlich so, das ist ja immer das Problem, finde ich, mit dem, mit der Nutrition beim Laufen und es war halt schon auch relativ warm, war auch so ein bisschen schwül, weil wir jetzt doch auch so einen komischen Wechsel haben, immer zwischen starken Regen, also wir haben irgendwie tropisches Wetter hier in Norddeutschland, nachts ballert dann wirklich tropischer Regen runter und tagsüber wird es dann 24, 25 Grad und auf einmal hast du Hawaii-Verhältnisse und so ein Tag war das und dann habe ich halt zwischendurch einmal kurz angehalten an der Tanke, mir was zu trinken geholt. Und dann halt auch so einen halben Liter Cola reingekippt. Also hab dann auch schon so die Fueling-Strategie gemacht, wie in Strategie, wie in Frankfurt. Das war gut. Hat Bock gemacht. Aber krass. Es ist halt echt die Frage, wie sich das Ganze halt nach dem Radfahren anfühlt. Wie gesagt, jetzt der Zug hinten links auf der Kette, boah, der ist schon da. Und jetzt wird's natürlich auch mal Zeit, wieder so Rumstabi und sowas zu machen, ne? Deine 5-Minuten-Routine, die du ja jeden Tag machst, seit Januar, Staggi.
Ja, so sieht's aus, Nils. Ich bin da im Game.
Die sollte ich vielleicht auch nochmal machen.
Ja, ich sollte die vielleicht auch mal wieder anfangen.
Genau. Und dadurch war ich aber am Wochenende nicht beim Highlight, denn wir sind Weltmeister geworden.
Deutschland. Hast du absolut recht.
Staffelweltmeister.
Das, was wir im Fußball nicht schaffen, Europameister, Weltmeister, sonst was, werden wir dauernd im Triathlon.
Genau. Und das wäre natürlich auch echt cool in Paris. Jetzt waren es Graf, Tertsch, Lürs und Annika Koch. Die ist dann final eingelaufen, genau, auf dem Rathausplatz in Hamburg. Das war natürlich schon wirklich sensationell. Und hat die Messlatte natürlich für Paris so ein klein bisschen gelegt. Und Lisa Tertsch auch im Frauenrennen Zweite geworden. Also die scheint wirklich in einer herausragenden Verfassung zu sein gerade. Hatte spannenderweise Ungermann mir auch schon vorher angedeutet, weil wir sind vor ein paar Wochen zusammen um die Alster gelaufen. Da war er hier im Norden und dann haben wir natürlich auch so ein bisschen über die Verfassung der Athleten gesprochen. Und da hat er halt auch gesagt, boah Lisa, das könnte tatsächlich, weil ich ja doch dann immer von Laura ausgegangen bin, Laura Lindemann, die ja für mich immer noch irgendwie so im Kopf die deutsche Eins auf den kurzen Distanzen ist. Aber man muss sagen, auch die anderen haben A aufgeholt und Lisa Tertsch hat es jetzt bewiesen. Und das wird natürlich auch vom Kopf her nochmal echt cool sein, mit so einem Gefühl nach Paris zu fahren.
Ja, ich meine, also, 15:36 hinten drauf laufen,
das ist ein schon Brett.
Auf jeden Fall ein Brett. Und wenn die Form, die sie jetzt aus Hamburg hat. Und ich meine, bei den Frauen ist jetzt nicht so, du hattest ja gesagt, ich glaube, die Paris so richtig ernst nehmen, sind gar nicht da. Aber Pustekuchen, Cassandre Bourgrand gewonnen vor Lisa Tertsch, vor Beth Potter. Also genau diese zwei Namen sind ja die wenn es um Gold geht, wenn irgendwer darüber redet in Paris, die da gehandelt werden. Und Lisa Tertsch hat sich jetzt einfach mal in die Mitte gesetzt. Und also wenn es dann in Paris ist, wird sie, glaube ich, direkt unterschreiben, wenn es genauso ausgehen würde. Das wäre natürlich unfassbar geil. Also von uns natürlich auch noch gerne andersrum, dass Cassandre Bourgrand noch dahinter ist. Aber das war schon eine richtig, richtig starke Leistung in Hamburg.
Ja, absolut, absolut. Und ich meine, man darf halt auch nicht vergessen, dass Cassandre Bourgrand, die ist halt dann einfach unter Druck, ne? Das ist dann so, da lastet quasi der Druck der Nation auf ihr, Le Grand Bleu. Die wollen natürlich in Paris dann auch irgendwie Olympiasieger werden, aber sie hat natürlich auch den Vorteil, Nicky Boy, sie war mit uns auf Lanzarote. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnern kannst.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Immer, wie sie dann da mit den...
Sie hat sich abgeguckt, wie wir geschwommen sind.
Genau, ich weiß gar nicht, war das die französische Nationalmannschaft oder war das eine separate Trainingsgruppe?
Nee, das war eine Trainingsgruppe. Das war ja auch gar nicht, sie war die einzige Französin. Ich weiß gar nicht, ob das eine britische Schwimmgruppe oder irgendwie sowas war oder Triathlongruppe. Ich glaube, es war auf jeden Fall eine Trainingsgruppe. Ja.
Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass sie auch die Trainingsmethodik angewandt hat und dass sie da tierisch drüber geflucht hat, die ja auch in Nusa ganz viel geschwommen wird, wo sie immer mit Fußfessel schwimmen und in Nusa haben sie ein Handtuch an den Fußfesseln und die hatten doch diese Schwämme an den Fußfesseln. Die hatten doch irgendwie 3 oder 4 von den Schwämmen an den Fußfesseln. Also ist im Grunde wie Parachute, wie Fallschirm. Aber die sind dann halt damit geschwommen, ohne Pullboy auch, das weiß ich noch. Die sind 50er ohne Pullboy geschwommen, eben mit diesem Fußfessel. Und da war sie tierisch sauer. Da hat sie dann echt noch rumgemeckert. Und dann hat der Trainer aber auch erzählt, ist wichtig für einen Catch und für die hohe Frequenz. Bitte probiert das jetzt nicht alle aus. Das ist schon etwas, wenn einem da gerade auf der Langbahn nach 30 Meter die Puste ausgeht und man hängt mitten im Becken und hat eine Fußfessel und kommt dann nicht mehr raus. Das ist also, don't do this at home. Aber die guten Schwimmer von euch, die sollten das durchaus mal ausprobieren. Denn das scheint erfolgsversprechend zu sein. Sie hat damit in Hamburg gewonnen. Aber ich glaube, das war so ein bisschen dieser Spirit. Und dann waren dann ja im Nachhinein schon auch irgendwie cool mit Chebbe zwei Olympioniken im Wasser.
Auf jeden Vicky Fall. Boy.
Unser legendäres Duell hat im heiligen Wasser stattgefunden.
Im heiligen Wasser. Und Junge, war ich da noch in Form, Nils? Also das war, rückblickend, war das meine, im Trainingslager mal wieder, meine Bestform für dieses Jahr.
Dein Saisonhighlight.
Oh Mann, ey. Ja, das war wieder mein Saisonhighlight. Ich habe gerade, bevor ich es vergesse, weil du jetzt Paris und dann in der Saint noch davon gesprochen hast, ich habe so eine geile Iron Memes Seite gestern gesehen, ich habe es gerade aufgemacht. Ich zeig's dir mal hier. Der Bürgermeister von Paris, zwei Wochen nachdem er in der Seine schwimmen musste, um zu zeigen, dass es clean ist, mit dem dritten Auge auf der Stirn. Das ist ja auch immer noch dieses spannende Thema. Wird jetzt da wirklich geschwommen oder nicht? Und wie dreckig ist die Seine oder nicht? Das ist, ja. Das wird noch spannend. Also Chebbe meinte ja, nee, es wird auf jeden Fall geschwommen. Die kriegen das irgendwie hin.
Das glaube ich auch.
Ja, ich glaube es auch, doch. Aber es wird auf jeden Fall nicht das geilste Wasser.
Und Macron wollte ja eigentlich auch noch reinspringen, oder? Er hat doch gesagt, kurz vor den Olympischen Spielen springt er auch noch mal in die Seine. Ja, und bei den Männern, um das auch noch mal abzuschließen, da ruhen natürlich die deutschen Hoffnungen auf Tim Hellwig. Und da meinte der Ungerman halt auch, dass es bei Tim ist es halt tatsächlich so, friss oder stirb. Also das ist wirklich immer so eine Wahnsinnswundertüte bei ihm. Wenn der halt den Tag hat, den er dann manchmal hat, dann kann der ganz vorne mit dabei sein und kann auch eine Medaille gewinnen. Es kann dann aber halt auch irgendwie ein 12. oder 15. Platz sein. Aber ich meine, gut, das ist es
bei Olympia immer noch krass, ne?
Genau. Ich wollte gerade sagen, das ist bei vermutlich allen der Fall. Ich denke jetzt, die absoluten Top-Favoriten Hayden Wild und Alex Yee, die werden schon auch vorne mit dabei sein. Super gespannt wird es dann halt echt sein mit Blumi. Also da bin ich mal wirklich krass gespannt, was bei dir.
Glaubst du, dass das nochmal machen kann?
Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich nicht.
Aber ich bin vorsichtig, weil ich habe immer noch meinen Sam Long.
Traumata.
Das ist das Wort, nachdem ich gesucht habe. Mein Sam Long Traumata von, was war es, Miami, wo ich gesagt habe, der auf der 100 Kilometer Distanz, Sam Long, vergiss es. Und dann, he proved me wrong. Und wenn uns einer wrong proven kann, dann Blumi. Also, ich bin gespannt einfach. Ich finde es, also so von den Ergebnissen, was man bis jetzt gesehen hat, war es halt nicht so souverän, wie man erst vielleicht dachte, dass es werden kann. Und für mich ist jetzt so voll das Interessante, entweder er ist voll dabei und man kann einfach nur den Hut ziehen vor Olaf Alexander und den, was die da machen und dem Masterplan, der dahinter steckt. Wenn die jetzt halt, oder wenn er nicht performt und diese ganze hier größte jemals gemessene V2 mit 100 irgendwas und keine Ahnung was im ganzen Bohai, den sie machen, wenn er jetzt da nicht performt, dann kann man irgendwie sagen so, ja, boah, irgendwie Ironman, top of the game mit Gustav, sonst was, und Gustav natürlich auch noch, haben wir schon oft besprochen jetzt hier im Podcast, weit weg von der Form, wo er mal war, und wenn Blumi jetzt dann in Paris dann auch, keine Ahnung, keine Top 5 macht, sag ich mal, dann kann man sagen, boah, irgendwie auch die letzten Jahre dann vielleicht aufs falsche Pferd gesetzt, so von denen, was natürlich im Sport auch immer passieren kann und was ja auch so völlig normal ist, ne? Also es kann da halt nicht irgendwie alles passieren. Und das würde dann doch nochmal wieder zeigen, dass auch die Truppe menschlich ist und nicht irgendwie ein Roboter und Maschinen und keine Ahnung was, weil ja, es ist so dieses, die testen viel und diese Laborwerte, was der schon wieder abgerissen hat, Blumi, ist natürlich absolut krass, und die bereiten sich jetzt nur in der Höhe vor, und gefühlt hat man irgendwie keinen Anhaltspunkt, weil er jetzt auch zum Beispiel jetzt in Hamburg wieder jetzt auch nicht geraced ist. So, wie sieht's dann wirklich aus? Und ist der, kommt der auf einmal wie Phönix aus der Asche und schießt das Ding wieder ab, oder macht dann das Podium und holt Silber, Bronze oder eben Gold? Da bin ich einfach so gespannt drauf. Die Frage, die ich mir so stelle, ist, was ist wirklich, wenn er jetzt so nicht mal Top 5 macht oder keine Top 10, dann werden die, glaube ich, schon richtig enttäuscht sein mit dem Effort, den sie reingehen und mit dem, was sie angekündigt haben und alles irgendwie machen mit diesem Plusmate und den ganzen Tests und keine Ahnung was. Wie schätzt du das ein?
Ja, ich finde die ganze Sache total spannend. Also jetzt auch nicht nur Paris, das hast du auch gesagt, das sehe ich ganz genauso, sondern auch danach Hawaii, was ja auch noch. Ich meine, letztendlich ist Gustav, was Hawaii anbelangt, Titelverteidiger. Ist jetzt nicht Ironman-Weltmeister, das ist Sam Laidlaw, aber Titelverteidiger in Kona ist Gustav Iden. Und natürlich will Christian Blumenfeld das Rennen auch nochmal gewinnen. Das ist ja, glaube ich, auch im Masterplan vorgesehen. Wir haben ja schon versucht, die Startliste von Frankfurt eben rauszusuchen. Die ist leider noch nicht online, aber eigentlich sollte er ja draufstehen, weil es die letzte Möglichkeit wäre, sich für Hawaii zu qualifizieren. Und das wird mega spannend sein zu sehen. Also ich bin da auch bei dir. Es würde mich wundern, wenn er jetzt auf einmal in Paris gewinnt oder auch auf dem Treppchen steht. Aber ich würde es auf gar keinen Fall ausschließen, weil sie halt einfach bewiesen haben, was sie können und dass sie die Besten der Welt sind. Ich glaube, es wird nicht so eintreten, denn ich habe das ja vorher auch schon immer gesagt, dass ich einfach glaube, dass du kannst das nicht lange aufrechterhalten, das, was sie betrieben haben. Und damit meine ich jetzt gar nicht die ganze Wissenschaft, die dahinter steckt und das ganze Messen, Forschen, einfach alles so unter Laborbedingungen zu machen, nochmal nach Marokko in die Höhe zu fahren, um dann auf 2,8 zu schlafen und zu trainieren. Also einfach mal andere Wege zu gehen, was ich per se eigentlich auch ganz cool finde. Also dieses Übermessen, das sehe ich alles ein bisschen kritisch. Aber das ist halt deren Method, wo natürlich auch ganz viel Behut rumgemacht wird. Aber ich glaube tatsächlich, vom Kopf her ist das halt einfach so hart, weil du halt, ja, es ist halt einfach irgendwann dann auch spaßbefreit. Und man darf halt nicht vergessen, es sind dann doch noch irgendwie junge Leute. Und der Sport lebt dann halt doch auch von der absoluten Passion. Und was ich halt ganz interessant finde, ist, wenn du dann auch wieder siehst, wie die beiden gehypt wurden, auch jetzt gerade im Vergleich zu einem Jan Frodeno, wo halt gesagt wurde, Christian Blumenfeld ist the greatest of all time und da gibt es überhaupt gar keine Diskussion. Der hat natürlich zwei, drei herausragende Jahre gehabt. Aber was die Karriere anbelangt, das wird sich jetzt halt zeigen. Und ich meine, die Diskussion ist ja jetzt mittlerweile, glaube ich, auch schon, oder die Gerüchte sind ja mittlerweile auch schon offen, dass er danach dann auch in Radsport geht. Also sowohl er als auch Olaf Alexander haben ja bei dem, ist es ein norwegisches Radteam, was von Giant gesponsert wird, wo er dann
Jayco
fahren soll?
Alula, ich weiß nicht, wo
Oder ist es ein
die
asiatisches
ansässig
Team? Auf jeden
sind.
Fall, genau, auf jeden Fall soll er halt tatsächlich dann in Radsport gehen. Wo ja dann auch schon im Besenwagen drüber diskutiert wurde, Besenwagen-Podcast, auch absolute Hörempfehlung, wo die auch gesagt haben, ey, der wird kein Land sehen, weil wie halt im Weltcup Rad gefahren wird im Vergleich zur Weltelite Radsport, das sind halt doch auch nochmal unterschiedliche Sportarten. Und man hat es ja auch am Anton Palzer gesehen, der von den Laborwerten her mit Sicherheit auch rangekommen ist. Du hast jetzt irgendwas rausbaldowert?
Australien.
Australisches
Das ist
Team?
das ehemalige Team Green Edge Cycling.
Ah, okay,
Das ist
genau.
jetzt Jayco Alula aus Australien. Von Giant
Genau, und
gesponsert, wo
da.
er natürlich auch einen fetten Vertrag hat. Dementsprechend ja, würde das nur Sinn machen. Und also ich bin gespannt, ob die Gerüchte wirklich wahr sind. Offiziell bestätigt sind sie ja noch nicht.
Nee, aber das, also meistens ist es ja dann doch so, wie bei Frodo und Lionel, dass dann letztendlich ja dann doch der
Wenn ihr jetzt es
Head
hört
of
aus
Performance ist.
Quellen,
Offiziell ist es ja auch noch nicht. Also man hat
ja,
es immer noch nicht
stimmt.
gehört, aber irgendwie sagt es jeder und weiß es jeder. Aber ob es dann tatsächlich so ist, wird man in Kona sehen. Oder vielleicht auch jetzt am Wochenende in Lake Placid.
Oh ja.
Aber nee, um das abzuschließen, also ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt, was die Norweger anbelangt und wie sie performen. Und ob sie es wirklich hinbekommen, zu alter Stärke zurückzufinden, also gerade jetzt auch auf Gustav Iden bezogen. Also Blumi hat ja schon starke Ergebnisse dieses Jahr gezeigt, aber halt nicht das, was man jetzt erwarten würde, wenn er olympisches Gold in Paris gewinnen will. Auszuschließen ist es nicht. Ich fände es halt irgendwie auch, also sympathisch ist nicht das richtige Wort, aber nachvollziehbar oder menschlich, wenn es nicht funktioniert, weil ich halt einfach dieses. Ich meine, das ist ja auch Olaf Alexander. Ich meine, das darf man auch nicht vergessen. Du hast es jetzt auch seit einem Dreivierteljahr erlebt, wie es ist, Vater zu sein. Der ist ja genauso fanatisch wie halt auch die Athleten. Also der ist ja auch nicht zu Hause. Der ist ja auch nur mit den Jungs zusammen und der tourt um die Welt und lässt halt Familie alleine zu Hause. Und das ist auch gar keine Wertung. Das kann jeder machen, wie er will. Aber auch das zehrt ja an der Substanz. So, und ein Ziel, alles unterzuordnen. Ich glaube, das geht. Das geht halt auch vielleicht für einen olympischen Zyklus von 4 Jahren. Und dann kann man vielleicht auch noch mal ein fünftes Jahr ranhängen und sagen, so, ich hole jetzt auch noch den Titel in Kona. Aber das dann wieder und wieder und wieder zu wiederholen, das ist halt einfach unglaublich schwer. Und ich fände es tatsächlich eher menschlich, wenn man merkt, dass es nicht funktioniert. Aber wird natürlich super spannend sein, weil, wie du es gesagt hast, sie haben mit irgendwelchen Fabelwerten im Labor rumgeprahlt, aber letztendlich wird es halt auf den
Straßen. Entschieden wird auf dem Platz.
Genau, wird auf dem Platz. Und das runde Ding muss ins Eckige und der es halt öfter macht, der hat gewonnen und das wird man halt sehen. Aber super spannend. Also es ist jetzt halt auch krass, wie schnell dann doch auch irgendwie die Olympischen Spiele.
Wahnsinn.
Also wie schnell die auch wieder da sind. Ne? Also genauso wie Tour de France ist jetzt irgendwie schon letzte Woche die Pogi-Show. Ich glaube, meine Theorie, dass Vingegaard dann in der dritten Woche kommt. Ah, das bröckelt gerade.
Wird jetzt eng, ne? Wird jetzt eng. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf, Nils.
Ach, ich weiß gar nicht. Ich finde ja Pogi irgendwie auch cool, aber ich bin dann doch immer so ein bisschen so für den Underdog und gerade durch den Sturz ist er das ja dieses Jahr einfach und ich finde auch cool, wie er gefahren ist. Und ich meine, eine krasse Bergetappe ist ja, glaube ich, noch am Freitag. Das Einzelzeitfahren das am Sonntag in Nizza, das spricht dann ja doch eher in der momentanen Form für Pogi und vor allem für Remke Evenepoel. Es ist ja auch noch nicht sicher, dass Vingegaard den zweiten Platz sicher hat. Also Evenepoel hat ja gestern auf der Etappe auch noch mal ein bisschen Zeit wieder rausgefahren und wenn er im Zeitfahren richtig einen raushaut, kann er natürlich auch noch auf Platz 2 fahren. Und Pogi, ich glaube, der wird nicht einbrechen, der ist halt einfach zu dominant. Das ist einfach wirklich schon krass, wie souverän er das auch abfährt und wie er dann halt doch auch attackiert. Hast du die Szene gesehen, als Vingegaard weggefahren ist und er hinten drin hing und dann erstmal freihändig sich quasi
die Flasche Ja, klar, habe ich natürlich gesehen, mehrfach schon. Das war dann der Boss-Move der Tour bis jetzt.
Das war wirklich der Boss-Move bisher.
Und kippt
Wobei man da halt auch echt drüber. Nicht, das ist ja dann auch wieder so, wo viele Leute, die nicht ganz so drin sind in der Materie, immer sagen, boah, wie kann das sein? Was man halt echt nicht vergessen darf, ist, die fahren halt mittlerweile einfach in den Anstiegen 25 km/h. So, und Vingegaard ist halt alles von vorne gefahren und ich meine, das weiß jeder, der schon mal ein Rennrad gefahren ist, wie viel man spart, wenn man bei 25 km/h am Hinterrad fährt. Ja. Und dass da natürlich dann Vingegaard vorne viel, viel, viel mehr Matches burnt als ein Pogi, ist ja ganz logisch. Und dafür muss ich sagen, fand ich dann den Abstand am Ende zwischen Pogi und Vingegaard gar nicht so groß. Also ich glaube.
Nee, fand ich auch gar nicht so krass. Und Vingegaard hatte das ja auch gesagt, dass er die Performance seines Lebens eigentlich gemacht hat an dem Berg.
Genau. Und man darf halt einfach echt nicht vergessen, dass Pogi in dem Moment hinten am Hinterrad wesentlich weniger Watt gefahren ist bei der Geschwindigkeit als ein Vingegaard. Das ist einfach so. Und den Punch, den hat er ja. Und das finde ich halt immer ganz interessant, dass er dann wirklich so kurz puncht, das, was halt ein Vingegaard fehlt, fährt weg und dann wird der Abstand gar nicht mehr viel größer. Also der wird dann schon irgendwie nochmal, so, da kommen dann nochmal 10, 15 Sekunden dazu. Aber du kannst davon ausgehen, dass sie dann nach dem Punch mehr oder weniger auf gleicher Leistung fahren, individuell natürlich, Watt pro Kilogramm Körpergewicht am Berg. Und das ist halt schon krass, denn ich meine, der hatte halt wirklich, wirklich eine extrem schlimme Verletzung, extrem schlimme Unfallfolgen, die ja, glaube ich, auch im Kopf einfach nochmal drinstecken. Ich meine, der hat halt wirklich gedacht, er stirbt in dem Moment, in dem die Lunge gerissen ist und er dann da lag. Also das ist schon krass zu sehen, auf welchem Niveau gerade Vingegaard auch wieder fährt. Und ja, am Sonntag sind wir schlauer und dann gehen ja auch schon die Olympischen Spiele wieder los. Also das ist echt so ein Abklatschen irgendwie. Und dann sind die Olympischen Spiele vorbei und dann steht Frankfurt an. Nicky Boy, dann ist das nächste große Rennen.
Absolut.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Echt, wir müssen sagen, noch mal, warte, wir müssen noch mal, bevor wir jetzt zu Frankfurt kommen, also ich will noch auf eine Sache hinaus, was mir eben noch eingefallen ist mit Blumenfeld und Jayco Alula, wo ja dann auch die Diskussion losging, was macht er denn dann da? Also ordnet er sich einfach unter, wie du schon gesagt hast, als Domestik und fährt da mit und hat einfach mal, braucht für den Kopf vielleicht auch was anderes, was er macht, oder macht er den Cameron Worth und macht irgendwie Triathlons und fährt als Domestik irgendwie auf manchen Etappen 6 Stunden alles irgendwie von vorne und hält das Feld zusammen und holt Ausreißergruppen wieder ein. Aber wenn man halt irgendwie jetzt die letzten Jahre Olaf Alexander und Blumi und das ganze Team irgendwie beobachtet hat, deren Anspruch kann das nicht sein. Also ich glaube A, nicht, dass sie so diesen Wechsel machen zwischen Triathlon und Radsport, sondern ich glaube, wenn die sich committen, dann committen die sich zu 100% zu einer Sache. Und das, wie es im Besenwagen diskutiert wurde, so, ja, das bleibt halt dann wieder abzuwarten. Also wenn es, glaube ich, wer schafft uns da zu überraschen, dann sind dies. Also ist er domestik? Geht er wirklich als domestik irgendwo hin oder versucht er wirklich irgendwo was zu reißen dann auch im Radsport? Haben die irgendwo schon Tests gefahren, gemacht, so von denen man noch nichts gehört hat, von denen man noch nichts weiß? Also das ist ja jetzt, das kam ja schon so dieses Gerücht dann so als eine wirklich große Überraschung, ne? Weil irgendwie gewinnt, also es kann auch sein, dass er nicht Olympia gewinnt und nicht Hawaii gewinnt. Dann hat er so diesen, also mit seiner Leistungsfähigkeit hat er dann so diesen blinden Fleck auf der Karriere stehen, dass er nie Hawaii gewonnen hat als Triathlet. Mhm. Ja. So, was ich dann schon, ja, also keine Ahnung, das ist so, der versetzt dich in die Lage, du hast auf jeden Fall eine sehr große Chance, Hawaii zu gewinnen und entscheidest dich dann in den Radsport zu gehen als Domestik und nicht der Leader zu sein, nicht der Superstar zu sein. So, keine Ahnung, und ich, vom Typ her würde ich jetzt nicht sagen, ja, das hört sich nach Blumi an. Und da bin ich wirklich gespannt, also da war ich super überrascht und bin auch, A, bin ich gespannt, wenn er Olympia gewinnt und Hawaii gewinnt, dann würde ich sagen, er sagt, ja, ich habe jetzt alles gewonnen im Sport, ich probiere jetzt was Neues aus, dann ist es für mich nachvollziehbar. Wenn er das nicht gewinnt, bin ich gespannt, ob er wirklich in Radsport geht, um jetzt hier nochmal einfach so eine neue Ebene nochmal reinzubringen. Und ich bin gespannt, was wirklich deren Anspruch ist. Also ich glaube nicht, dass er im ersten Jahr jetzt da irgendwas reißen wird, aber ich glaube, wenn die mit Olaf Alexander in Radsport gehen, dann wird da ein längerfristiger Plan hinter sein. Keine Ahnung, ein Tagesklassiker oder ich weiß nicht, wo sie ihn sehen. Oder vielleicht ist es so, dass seine Recovery so krass ist, dass er nach dem Ironman sagt, so, ja, ich könnte das jetzt nochmal wieder machen. Dass er sagt, ich werd Rundfahrer. Ich weiß es halt nicht. So, das ist für mich das, was wirklich spannend ist. Also, was ist wirklich dieser Plan hinterm Radsport? Aber das werden sie dann sicherlich auch irgendwann veröffentlichen und drüber sprechen. Aber für mich ist wirklich so dieses, ich glaube, dass das nicht confirmed wird, bevor Olympia und Hawaii gelaufen ist. Und dass es bis dahin ein Gerücht bleiben wird, weil wenn er irgendwie dann Olympia und Hawaii nicht irgendwie die Leistung bringt, die er bringen möchte, dann bin ich, würde ich einfach mal in den Raum stellen, ob das dann so passiert und er Radsportler wird.
Also ich glaube, Olympia ist gar nicht, ja, ich glaube, Olympia ist ehrlich gesagt, ich meine, er ist Olympiasieger.
Ja, das stimmt.
Er hat schon mal Gold gewonnen und das war ja von Anfang an eigentlich so das Projekt, was sie dann ins Leben gerufen haben, dass sie halt quasi von der Kurzdistanz auf die Langdistanz wieder zurück zur Kurzdistanz, denn ich meine, von der Kurzdistanz zur Langdistanz, das haben andere auch schon geschafft, das hat ein Frodo auch schon geschafft, jetzt nicht in der Geschwindigkeit, in der es die Norboys gemacht haben, aber das ist ja eigentlich auch mehr oder weniger logisch, dass wenn du den Motor mitbringst, Olympiasieger zu werden, dass du dann beim Ironman, was ja dann doch eher mal nach Zahlen ist, ganz, ganz platt gesagt, dass du dann auch die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass du es hinbekommst. Klar hast du viele Variablen, musst gucken, wie kommst du mit der Luftfeuchtigkeit zurecht, wie kommst du dann mit den Bedingungen in Kona zurecht. Und man hat ja auch gesehen, er hat das Rennen ja auch nicht gewonnen. Er ist jetzt mit ganz viel Respekt nur Dritter geworden. Aber von der eigentlichen Performance her war er auf der Kurzdistanz immer stärker als Gustav und auf Hawaii war Gustav dann stärker. Also die Ökonomie spielt dann ja doch auch einfach nochmal eine andere Rolle und die lag ganz klar oder liegt, würde ich auch sagen, immer noch bei Gustav, wenn man die einfach vom Laufen her sieht. Aber das ist ja auch etwas, was man erlernen kann. Und ich glaube, wenn er jetzt nicht Olympiasieger wird, klar, dann ist das, ja, ich glaube gar nicht, dass sie das unbedingt dann als Niederlage bewerten. Also die haben dann halt einfach das Ziel nicht erreicht. Aber mit Hawaii gebe ich dir 100% recht, denn das hat man ja schon gemerkt, dass er einfach schon wirklich alles gewinnen will. Also als er dann in Singapur endlich ein PTO-Rennen gewonnen hat, ist ihm schon eine Riesenlast von den Schultern gefallen. Und das ist natürlich, ist es ein Typ, der Kona gewinnen will. Da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Und da bin ich 100% bei dir. Ich glaube, dass er nicht so ein Typ ist, der mit Unfinished Business aus dem Triathlon aussteigt. Also der muss dann tatsächlich erstmal in Kona zeigen, was er drauf hat. So, und ja, mega spannend. Also es ist ja auch, also ich sehe auch, also ich glaube auch tatsächlich, traue ich ihm eher zu, momentan Kona zu gewinnen dieses Jahr als olympisches Gold. Weil ich glaube, dass der einfach auch durch die Jahre vorher, ich meine, sie haben dann halt auch doch auch noch relativ viel Zeit, haben sie nicht, aber ich glaube, den Slot, den wird er sich in Frankfurt holen, safe, weil die halt einfach sehr, sehr viel trainieren und das Aerobe-Training bei denen immer noch ein unheimlich ja, einen unheimlich großen Anteil hat. Und man hat es ja auch bei Stefan gesehen, Zachäus, der ja auch in Rot unglaublich gut performt hat. Ich glaube, 6 Wochen, nachdem er sich vom olympischen Traum verabschiedet hat, also mit 6 Wochen Langdistanztraining, hat er in Rot ein Wahnsinnsrennen abgeliefert. Und natürlich kann Blumi nach, ich weiß gar nicht, wie viele Wochen sind dazwischen, 4 Wochen oder so zwischen, oder nicht, sind es ja keine 4 Wochen, aber die Quali wird er sich holen.
Also warte, es sind 28., dann ist das Rennen
3 Wochen.
3 Wochen. Ja, nicht ganz.
Oder eher genau, genau. Die Olympischen Spiele sind jetzt nicht unbedingt am Wochenende, aber du hast recht. Aber das wird er hinbekommen. Und das Gute ist, dadurch, dass Hawaii halt dieses Jahr spät ist, da hat er einfach nochmal 2 Wochen länger Zeit, hat er dann tatsächlich einen 10-Wochen-Block, sich auf Hawaii vorzubereiten. Und ich meine, sie wissen jetzt ja schon, wie es funktioniert. Sie haben halt einfach extrem gute Daten. Er hat jetzt auch taktisch ein klein bisschen was gelernt. Die werden safe und Sam Laidlaw jetzt nicht mehr unterschätzen. Also den werden sie jetzt nicht mehr unbedingt so weit wegfahren lassen, wie sie es vor 2 Jahren getan haben. 2022, als Gustav gewonnen hat. Also da würde ich dann tatsächlich sagen, wäre auch Blumi für mich der Top-Favorit, nicht der Herzen. Top-Favorit der Herzen wäre für mich ganz klar Lionel, wenn er jetzt am Wochenende in Lake Placid the W holt. Hast du das gesehen?
Das wäre wirklich geil, ey.
I'm going for the W. Und ich dachte manchmal, was meint er denn mit the W? Aber klar, for the win. Und das wäre der Typ Hawaii, dann auch noch vor Christian, das wäre der absolute Wahnsinn. Aber nee, ich glaube, um das abzuschließen, ich glaube tatsächlich, dass Blumi dann auf Hawaii für mich wirklich so der Top-Favorit wäre. Also es ist, ja, wird super spannend sein zu sehen. Und ich meine, das Gute ist, die Zeit rennt einfach so schnell, das ist wirklich krass, dass das Hawaii dann ist ja mehr oder weniger dann schon vor der Tür. Also noch 3 Monate und dann sind wir schlauer.
Rucki zucki, und dann wird es spannend, was sie dann veröffentlichen. Und noch ein zweiter Punkt, den ich in der Diskussion gelesen habe, was ich ganz interessant fand, wo sie sich so ein bisschen drüber ausgetauscht haben, also warum, und dann haben ganz viele geschrieben, ja, bestimmt kriegt er irgendwie da einen krassen Contract und monetär und sonst was. Aber wenn man sich anguckt, im Tour-Peloton, die so am besten verdienen, sind halt irgendwie, liegen die um die 5 Millionen. Und mit dem, was Blumi gewonnen hat und den Sponsorenverträgen, die sie haben, wird er das im Triathlon auch haben. Also, ich glaube nicht.
Ah, nee. Das glaube ich nicht. Nicky Boy.
Warum nicht?
Nein,
doch.
Nein.
Doch?
Nein, der verdient nicht. Nein, der hat zu keinem Zeitpunkt hat der 5 Millionen pro Jahr verdient. Auf gar keinen Fall. Nein.
Ja, also ich glaube schon, dass es möglich ist, wenn die im Triathlon machen, wenn die weiter so gewinnen, dass die da 5 Millionen irgendwie verdienen. Da gibt es ja Berichte auch von anderen Athleten, dass sie um die 5 bis 6 im Jahr verdient haben. Also,
im Triathlon?
Ja.
Wer soll, also Frodo oder was? Ich glaube nicht, dass der... Ja, aber 5 bis 6, das weiß ich auch nicht. Also, aber
ja, ist natürlich immer Gerüchte, ne? Bis es einer von denen irgendwie bestätigt. Aber das ging in der Diskussion genauso, ne? Dass da, also das ist ja nicht, also nicht nur, dass ich mir das jetzt ausgedacht habe, sondern das war jetzt diese Diskussion unter dem Post, dass da echt viele in die Richtung diskutiert haben und gesagt haben, er wird mit Sicherheit was Ähnliches verdienen können. Und er wird jetzt nicht da ja als, also im Radsport wird er jetzt nicht reingehen und sagen, ey, du bist jetzt hier der Superstar, der die Tour gewinnt und kriegst einen 5-Millionen-Vertrag, sondern ist die Frage, ob er sich dann monetär überhaupt da besser stellen würde oder vielleicht nur gleich und dann halt als Domestik fährt. Also das fand ich halt auch noch, ist so ein interessanter Punkt irgendwie in der Diskussion auch noch, wo ja wenig drüber gesprochen wird, auch was verdienen die Athleten wirklich, und ja, man merkt ja jetzt, es gibt wenig verlässliche Zahlen dazu. Aber also als Olympiasieger, Hawaii-Sieger, sonst was, die Verträge, keine Ahnung, mit Red Bull, vor allem diesen, mit Giant hat er ja anscheinend einen riesen fetten, oder K-Dex einen riesen fetten Vertrag, größter Fahrradhersteller der Welt, so, also das, die haben ja noch zig, dann Texaco, dann ist er bei Bahrain Endurance, da kommt schon richtig viel zusammen jetzt, das darfst du nicht unterschätzen.
Ich glaube, dass generell im Triathlon-Sport wesentlich weniger gezahlt wird, als man denkt. Also natürlich hast du recht, aber jetzt K-Dex wird dem auch keine Million überweisen. Wenn du dir anguckst, wen K-Dex alles sponsort und was ein Profiteam kostet für ein Team, da wird ein Christian Blumenfeld als einzelner Athlet jetzt nicht so viel bekommen wie ein UCI-Team. Also die werden definitiv im UCI-Team mehr zahlen. Und wenn du generell mal schaust, wie groß, da haben wir auch schon, glaube ich, im letzten Podcast drüber gesprochen, wie groß Radsport ist im Vergleich zum Triathlon. Also gerade auch die Tour de France, was die für eine Aufmerksamkeit hat, wie da die Fahrer vergöttert werden, was das für eine Aufmerksamkeit zieht. Das ist dann doch nochmal was ganz anderes als im Triathlon. Und ich glaube, bei Frodo war es tatsächlich so, dass er halt Sponsoren hatte außerhalb der Triathlon-Bubble, die dann wirklich Geld gezahlt haben.
Also Texaco,
das ja, ist gut,
so ein Öl-Ding.
Und da bei
Blumenfeld
recht,
darfst du nicht vergessen, das, also 2022 hat Blumenfeld allein 500.000 Euro Preisgeld gewonnen, ne?
Ja gut, aber dann müssen 4,5 Millionen über Prämien.
Ja, irgendwas in die Richtung. Ich kann jetzt nicht, nagel mich jetzt nicht auf 5
fest. Ist aber ja auch, also, letztendlich ist ja auch.
So, das ist so, ich glaube schon, dass das realistisch sein kann einfach so. Ne? Das sind da Zahlen, die da in den Kommentaren rumgeworfen wurde.
Ja.
Da war so zwischen 3 bis 6 Millionen war da alles dabei. Und ich, also einfach für mich.
Das glaube ich safe
nicht. Schon also häufiger, ich halte es für realistisch.
Ja, okay.
Du gut. Nicht.
Ich nicht. Nee, aber
lass uns eine Diskussion starten. Was sagt ihr, liebe Community? hat einer von euch mehr Insights? Ist einer von euch der Manager von Christian Blumenfeld und kann uns das genau sagen?
Also ich glaube eher, dass die wirklich im maximalen Bereich so, also wenn die 2 Millionen verdienen, wäre das schon richtig, richtig viel, glaube ich. Was ich aber glaube, dass er monetär da gar nicht so rangeht. Weil ich meine, wenn du dir die anguckst, auch was die für einen Lebensstil leben, ich glaube nicht, dass die monetär motiviert sind. Also das ist wirklich ein Typ, der ist dermaßen intrinsisch und der will der Beste der Welt sein. Und ob da am Ende dann 2 Millionen auf dem Konto stehen, Ende des Jahres oder 5 Millionen, ich glaube, das ist dem relativ egal. Das kann sein, dass sich das mal verändert, dass er dann mit Mitte 30 dann doch eher der Kohle nachrennt. Aber ich glaube, momentan ist dem das völlig egal, weil wenn er in Marokko auf 2800 Meter trainiert und da seinen Tee trinkt, dann ist es egal, wie viel Geld er verdient. Weißt du, wie ich meine? Also das ist so, ich meine, wenn du dir dann andere Athleten anguckst, Vincent Louis, wie er dann auch wieder so cool mit seinem Porsche und dann seinem SL8 und seinem TT oben auf dem Dach, das sind so eher Jungs, da kann ich mir schon vorstellen, denen ist es wichtig, was da am Ende des Jahres auf dem Konto draufsteht. Aber ich glaube, Christian Blumenfeld ist es wirklich momentan völlig egal, weil er ja auch gutes Geld verdient. Und ich meine, das ist ja auch eine Diskussion, da geht es jetzt ins Gesellschaftliche. Musst du 5 Millionen verdienen oder 2 Millionen verdienen? Das ist ja eh schon so exorbitant viel Geld, dass es letztendlich, natürlich ist es nett, 5 Millionen zu verdienen, aber 2 Millionen reichen ja auch. Es reicht letztendlich auch 1 Million. Aber wie gesagt, das geht in eine andere Richtung. Ich glaube, dass das Monetäre ihn da tatsächlich gar nicht so interessiert. Und wenn der Bock hat auf ein neues Projekt und weniger verdient als im Triathlon, er aber immer noch gut davon leben kann, dann ist dem das, glaube ich, egal. Ich glaube, dem ist es dann tatsächlich eher wichtiger, was du gesagt hast, gewinnt er halt tatsächlich nochmal Kona oder nicht. Und da muss ich sagen, in der momentanen Situation würde ich tatsächlich sagen, ist diese Motivation extrem hoch und da ist er für mich auch eigentlich so der Top-Favorit. Das ist auch ein Gedanke, den ich auch ganz gerne nochmal mit dir besprechen wollte und der, glaube ich, auch ganz spannend ist. Das ist mir, ich weiß gar nicht, genau, als ich hatte dich ja gefragt, ob wir, weil wen ich wirklich gerne mal ins Mikro holen würde, wäre Ruben Tenpoints zu Puntke nach dem Rennen in Vitoria Gasteiz. Er hat ja irgendwie Anfang des Jahres in Aix ein bisschen so die Kritiker Lügen gestraft, hat sein erstes Rennen gewonnen, wo ich dann auch noch gesagt habe, naja, Nicky Boy, da war jetzt aber auch nicht die Creme de la Creme am Start, wo du dann auch gehst, ja scheißegal, hast du ja auch absolut recht. Also erster Sieg beim 70-3-Rennen und seitdem hat der Kerl einfach wieder Scheiße am Schuh, hat jetzt in Vitoria Gasteiz wieder nicht geklappt. Also muss man halt einfach so sagen, ganz klares Ziel muss natürlich auch für ihn sein, auf Hawaii am Start zu stehen und da schließt sich so langsam die Tür, denn Frankfurt wird
Last Chance.
Safe. Ja, und Frankfurt wird eine Laufentscheidung sein. Also ja, er wird nicht in Frankfurt mit 10 Minuten Vorsprung, ich glaube 6 sogar, oder? Bei den Männern, weil es Europameisterschaften sind. Ich glaube, es gibt wirklich sehr, sehr viele Plätze.
Stimmt,
es könnte sogar 6 sein.
Warte, lass mich.
Es sind auch schon viele qualifiziert. Insofern ist natürlich die Chance immer da. Also er muss jetzt nicht in den Top 6 ins Ziel kommen, weil sicherlich einige der vor ihm Platzierten, wenn wir jetzt einfach mal Patrick angucken, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Patrick vor ihm ins Ziel kommt, wenn er sich nicht wieder die Rippe bricht beim Schwimmen. Aber das wird eine Laufentscheidung werden, glaube ich, in Frankfurt. Und das ist natürlich etwas, was ihm wahrscheinlich momentan nicht in die Karten spielt. Ich glaube ja tatsächlich bei den Fähigkeiten, die er hat, dass er auch im Ironman schnell laufen könnte. Also jetzt nicht unbedingt eine 2,35, aber eine 2,40 müsste der mit seinem Motor safe auch rennen können. Und ich glaube, wenn du eine 2,40, 2,39, 2,38 in Frankfurt rennst, dann reicht das, wenn du vorne mit vom Rad steigst, um dich für Hawaii zu qualifizieren. Sechs Spots, guck mal. Aber die Wahrscheinlichkeit wird natürlich, also die Chance, sich in Vitoria Gasteiz zu qualifizieren, war, glaube ich, größer als in Frankfurt für Ruben.
Das glaube ich auch, ja.
Und das finde ich jetzt schon echt mal spannend, weil ich habe ihn in Girona einmal kurz getroffen und das ist ja einfach echt ein netter Typ. Also ich habe ihn dann auch überhaupt erst das zweite Mal gesehen und persönlich gesehen und das war wirklich ein cooles Aufeinandertreffen in Girona. Ich bin mit Flo eine Runde gefahren und Gusti und wir haben wieder mal auf Gusti gewartet, weil er am Berg abgehängt wurde von den beiden Bergflöhen.
Ich und dann kam halt, man muss ihn da auch in Schutz nehmen.
Kam Ruben dann auf einmal angeflitzt und dann, ey, was machen die Hamburger Prolls hier? Und Flo war so ganz, er wusste gar nicht, was los ist und sowas alles. Und da war Ruben dann echt super nett. Da meinte, hallo, ich bin Ruben. Und Flo war ganz erstarrt wie so ein Fanboy. Ja, ich weiß, wer du bist. Und da habe ich dann schon auch irgendwie gedacht, ach Mann, das ist eigentlich echt ein netter Typ. Und dem hätte ich es jetzt wirklich in Vitoria Gasteiz gewünscht, dass er da einfach auch auf der Langdistanz mal zeigt, das, was er in Aix-en-Provence angedeutet hat. Und das würde mich einfach mal super interessieren, wie er so seine Saison bewertet, wie er dieses Auf und Ab bewertet und dann auch vermutlich von mir auch ein, zwei kritischere Fragen gestellt bekommen würde als vom Fanboy Nicky Boy. Und ich glaube, der könnte da auch mit umgehen. Also da habe ich ja schon gesagt, du hast auch gesagt, er wird das machen. Also Ruben, wenn du das hörst, würde mich tierisch freuen, dich in einem der nächsten Chats begrüßen zu dürfen. Denn was mir aufgefallen ist, als ich da dann halt so drüber nachgedacht habe, was er wohl erzählen würde über Vitoria, warum hat das nicht geklappt, warum ist er vorher krank geworden und diese Geschichten. Nicky Boy, wir haben dies Jahr auf Hawaii das erste Mal seit richtig, richtig langer Zeit nur ein einziges Pferd im Stall, was das Rennen gewinnen kann und das wird Patrick Lange sein. Die ganzen letzten Jahre war das echt immer so, Frodo, Sebi, Patrick, ja, wo du so gedacht hast, oh, wer von den dreien kommt da vorne mit rein, wer wird das Pferd abschießen können? Und jetzt ist es tatsächlich so und Patrick, muss man sagen, so wie die Saison bisher gelaufen ist.
Auch nicht gut.
Auch nicht so. Ich meine, ich glaube tatsächlich, dass Rot für Hawaii gut war. Er hat jetzt eine lange Distanz weniger in den Beinen. Der kann sich jetzt sehr zielgerichtet auf Frankfurt vorbereiten. Ich meine, da steht er natürlich auch echt unter Druck. Der muss jetzt auch langsam performen. Wobei letztendlich muss man sagen, wenn er dann am Ende des Jahres auf Hawaii wieder auf dem Treppchen steht, dann ist es alles egal. Und wenn er ganz oben steht, sowieso egal, dann ist er mit
Frodo. Das ist halt Hawaii, ne? Das ist halt
der deutsche Dreifach. Ja. Genau, das ist halt Hawaii. Das ist halt einfach diese Faszination an dem Rennen. Du kannst das ganze Jahr über nicht performen. Wenn du Hawaii gewinnst, bist du einfach König der Welt. Das ist einfach so im Triathlon. Und das ist auch cool, finde ich. Das ist, gehört einfach dazu. Voll. Also ich glaube, dass tatsächlich das Did Not Finish für Patrick, was Hawaii anbelangt, positiv war, weil er sich jetzt einfach zielgerichtet da auf Hawaii vorbereiten kann. Er kann sich jetzt gut auf Frankfurt vorbereiten, kann in Frankfurt Selbstbewusstsein ziehen und dann halt, hat er auch nochmal, ich habe es eben angesprochen, als es um Blumi ging, hat er nochmal mehr Zeit, um sich dann auf Hawaii vorzubereiten. Aber das ist schon krass, dass sich auf der Langdistanz gerade, wir hoffen mal, dass es nur so ein Vakuum ist und dass jetzt so Leute wie Strati, Fred, haben wir schon gesagt, irgendwann vielleicht ein Mika Not oder auch ein
Ich habe schon Strati versucht zu überreden, dass er noch Frankfurt macht und sich die Quali holt, aber er hat gesagt, passt nicht rein dieses Jahr.
Nico Mann habe ich auch noch gesucht. Also wir haben ja, da kommen ja Jungs hoch, die auch auf der Langdistanz durchaus Potenzial haben werden. Gerade wenn du jetzt irgendwie auch so bei Nico die Ökonomie anguckst, also das da habe ich ja so geschwärmt, wie er das Ding in Desablis gewonnen hat, das sah einfach richtig, richtig gut aus und ich meine, das ist echt auch ein smarter Racer, den siehst du, den hast du in Desablis nicht einmal vorne gesehen, erst in dem Moment, als er dann an Rico Bogen vorbeigelaufen ist. Rico natürlich auch ein Typ, das war auch kein One-Hit-Wonder, das hat er bewiesen. Der muss, glaube ich, tatsächlich noch so ein bisschen an der Ökonomie arbeiten, aber der ist halt auch noch sau jung. Also wir müssen uns jetzt keine Gedanken darüber machen, dass in den nächsten 10 Jahren kein Deutscher auf der Langdistanz auf Hawaii vorne mit dabei ist. Aber jetzt ist gerade tatsächlich so ein kleines Vakuum irgendwie und dieses Jahr ist echt so ein Ding.
Das liegt auch daran, ich meine, guck mal, hätte es die T100-Tour nicht gegeben, wäre Fred sicherlich jetzt schon dieses Jahr vielleicht auch schon letztes Jahr hätte er seine Premiere in Rot gegeben. So, und wäre dann jetzt vielleicht schon auf die Langdistanz gewechselt oder sonst was. Und auch einige von den von dir angesprochenen Jüngeren ist sicherlich jetzt gerade auch erstmal noch das Ding, weil die wirklich ja noch super jung sind. Früher gab es immer mal Hellriegel, sonst was, die dann schon mit 22 auf Hawaii gestartet sind.
Na gut, aber super jung ist Fred jetzt auch so. Nicht mehr. Fred ist 27.
Nein, ich meine jetzt, was du mit Nico und Rico und so weiter. Klar. Und bei den Jungs wird jetzt der Fokus eher noch auf der T100 sein. Fred hat ja schon mehrfach gedacht, so er will auf die Langdistanz, hat jetzt nochmal verschoben wegen T100, dann jetzt nochmal, da der Contract kam und die Tour und das einfach so das Ding ist, worauf er mehr Bock hatte und wo er sich mehr sieht und was natürlich auch eine neue Chance ist, die dann, also absolut nachvollziehbar, so das erste Mal, er ist dabei, kann einen Contract haben, natürlich unterschreibe ich den und fokussiere mich auf die T100-Tour, anstatt dann irgendwie so, nee, ich mache jetzt meine Langdistanz-Premiere. Zu 100% richtige Entscheidung. Und dann ist jetzt aber das Entscheidende, wie bewertet er am Ende jetzt die Saison? Wie laufen noch die nächsten Rennen für ihn einfach? Wo er auch sagt, er hat Rennen gemacht, mit denen er eigentlich zufrieden ist, ist aber damit irgendwie Zehnter, so Neunter, Achter, was auch immer. Und das ist natürlich, wer Fred kennt, der ist mit dem Rennen zufrieden, aber nicht mit dem Ergebnis. Also zu 100% nicht. Und das ist ja dann auch so. Was macht er jetzt nächstes Jahr? Wie stellt er sich auf? Das ist für mich jetzt dann super spannend. Und ich glaube, dass da, wenn Fred dann noch rüberkommt mit Strati, so wie du gesagt hast, da und dann noch 3-4 Jahre später mit Nico Mann, mit Rico Bogen, da kommt einiges noch. Und da haben wir jetzt drei Leute noch gar nicht auf dem Schirm, wo wir die Namen noch nicht kennen, die dann auch auf einmal noch irgendwo auftauchen. Das wird einfach so sein. Und ja, die Frage ist halt aber einfach, was ist dieses Jahr? Und dafür wäre es natürlich jetzt einfach Daumen drücken, dass sich Mr. Ten Point einfach in Frankfurt qualifiziert. Vielleicht gerade so. Und dann ein geiles Rennen auf Hawaii macht.
Ja, wobei ich glaube tatsächlich, dass Ruben auch einer ist, der auf Hawaii lernen muss. Also der kann es sicherlich, also ich glaube, der ist auch keiner, der Hawaii gewinnen kann. Also das ist halt auch, da gibt es halt einfach nur ganz, ganz, ganz wenige so.
Aber der kann halt die ärgern. Der ist auf dem Rad, kann er Harvey runter, ja, wenn es da mit 90 voll, im harten Seitenwind, so geil, weißt du, da
60er fährt, Kettenblatt,
dann, absolut. Dann fährt er da halt mal 10 Minuten raus und bis zum Halbmarathon weiß keiner, holen wir den noch oder nicht? Und so, das bringt ja auch diese Renndynamik und dann in Livestream und deutsche Athleten rein. Und das ist ja auch das, was man sehen will, was geil ist und was.
Das ist halt auch, das
wo
ist
ich einfach
auch,
so Fan ich von halt bin. Und deswegen bin voll, ich ja
so sehe ich auch Fred. Ne?
Die Art und Weise,
so ich wie er raced.
Ja.
So diese German Überbiker à la Norman Stadler oder Faris Al-Sultan. Hell on Wheels natürlich ganz, ganz klar. Halt vorne rausfahren, wegballern. Ich glaube auch Fred ist einer, der auf Hawaii auch lernen muss. Also das ist halt einfach, Hawaii ist halt, das hat man wirklich auch gesehen bei Christian Blumenfeld und Gustav Iden. Das ist halt ein Rennen, was extrem über die Ökonomie entschieden wird, wo halt auch einfach ein Patrick ja ganz klar seine Vorteile hat, dass er halt das hinbekommt über den Laufstil, den er hat und über die Körperergonomie, die er hat. Wenn die Rennkonstellation die richtige ist, der läuft halt einfach auf Hawaii so einen unfassbar starken Marathon. Und wenn du auf Hawaii einen starken Marathon läufst, das hat damals schon Mark Allen bewiesen, dann kommst du in der Regel nach vorne. Dann darf es halt nicht solche Bedingungen sein, dass die Radfahrer halt zu weit weg sind, dann klappt es halt nicht mehr. Dann kommt halt dann irgendwie so ein Sam Laidlow durch. Aber wenn du halt einfach ein sehr ökonomischer Athlet bist, was halt ein Patrick ist, was natürlich dann in Perfektion auch ein Frodo war, der hat es halt auch erlernt. Also der hatte schon immer eine bessere Ökonomie als jetzt irgendwie ein Sam Laidlow oder auch ein Christian Blumenfeld, aber der musste auch letztendlich so ein bisschen mit den Bedingungen arbeiten. Aber deswegen ist zum Beispiel, sehe ich auch so einen Nico Mann, also wenn ich so einen Nico Mann mir angucke, wie der die Rennen absolviert, wenn da die Konstellation die richtige ist, ich glaube, dass der zum Beispiel beim ersten Mal in Kona besser performen kann als irgendwie ein Ruben oder ein Fred, weil die müssen halt auf dem Rad ihren Vorsprung oder müssen halt rausfahren quasi, weil sie halt nicht diese krasse Laufökonomie haben. Und die hat halt Nico, die hat auch meiner Meinung nach einen Mika-Not, wenn er halt fit am Start steht. So, also ja, das wird cool. Da kann man, wenn man so anfängt, darüber zu spekulieren, da kann man sich wirklich auf die nächsten Jahre freuen und kann halt einfach nur wünschen, dass die alle verletzungsfrei und gesund ihre Karriere fortführen können und dass sie es auch finanziell so hinbekommen, wie sie sich das vorstellen. Das muss man halt auch sagen, denn das, wo wir die Diskussion schon hatten, ist schon auch hart, wenn du dir anguckst, wie die Jungs performen, auf welchem Niveau. Und da wird Ende des Jahres kein großes Geld auf dem Konto übrig bleiben. Also jetzt bei Leuten wie Nico Mann oder Mika Not oder Rico Bogen. Also Rico, gut, der wird jetzt durch den WM-Titel hoffentlich ein klein bisschen was verdienen. Aber selbst wenn jetzt Nico 2 Pro-Rennen gewonnen haben, dann hat er ganz gut Preisgeld kassiert. Aber du musst dir einfach nur seine Sponsoren angucken, und dass sowohl Cube als auch Ryzen ihm jetzt keine 6-stelligen Beträge überweisen können, ist auch ganz logisch. Also das ist einfach so. Das hat vielleicht eine Lucy Charles Barclay, die hat aber dann auch einen anderen Werbeeffekt und einen anderen Medienwert. Also da können wir sicherlich auch irgendwann mal...
Ich finde das super.
Wir müssen mal einen aus der, der Industrie einladen, Nicky Boy. Ja. Dass der einfach mal, wir laden mal einen ein, dass die einfach mal.
Wir müssen nicht nur einladen, sondern wir müssen vorher drüber sprechen, dass der auch offen sprechen kann.
Ich wollte gerade sagen, aber die werden jetzt da nicht.
Ja, aber das ist wirklich.
Wenn jetzt da nicht die werden jetzt da nicht die genauen Summen nennen, aber das wäre, ich glaube, dass wirklich sehr, sehr viele sehr erschrocken sind, wenn sie hören und wissen, wie wenig im Triathlon-Sport verdient wird. Du hast immer Möglichkeiten, wenn du oben bist. Aber
die Schere geht krass auseinander. Logisch. Ach,
unfassbar. Das ist
auch
wirklich
das, also, was ich gerade noch sagen wollte. Auch in Rico mit dem 73-Titel. Ne? Ein 73-Titel, klar, kriegst du dann noch mal ein paar mehr Sponsoren und die Aufmerksamkeit ist auf dir und dadurch verdienst du mehr Geld. Aber auch einen 73-WM-Titel, wenn du den vergleichst mit dem Sieg auf Hawaii, das macht Millionen aus oder kann Millionen ausmachen. Also das ist ein Riesenunterschied. Ne? Also die Aufmerksamkeit auch dann mit Sponsoren und sonst was. Gewinnst du Hawaii, ist es einfach die Möglichkeiten, die dann auf dich zukommen, die du dann hast, wenn du die alle nutzt und die gut nutzt und du ein Athlet bist, der vermarktbar ist und so, dann stehen dir alle Türen offen. Das ist einfach ein kompletter Gamechanger.
Kompletter Gamechanger. Auch rot. Wenn du rot gewinnst,
auch, aber Hawaii noch mehr. Auch Hawaii
klar,
noch mehr.
Klar, Hawaii ist der Holy Grail, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber weil du jetzt mit dem 73-WM-Titel gekommen bist, also wenn du rot gewinnst, ist es viel, viel lukrativer. Ich glaube, selbst wenn du Frankfurt oder Hamburg gewinnst, kannst du in Deutschland mehr rausziehen als aus dem 73-WM-Titel.
Ja.
Wenn du nicht schon vorher sponsorenmäßig sehr, sehr gut aufgestellt bist. Also ich glaube, wenn du halt einfach schon sehr gute Arbeit vorher geleistet hast mit deinem Team, wenn Fred jetzt 73-Weltmeister wird, ich glaube, das ist dann eine vergleichbare Situation, als wenn er Frankfurt, Hamburg oder Rot gewinnt. Vermutlich sind dann die Siege noch mal mehr wert. Und ich meine das jetzt nicht nur prämienmäßig, sondern vor allem auch, was die Reichweite anbelangt und die Verträge, die danach ausgehandelt werden. Ich glaube, bei Fred ist vermutlich dann so ein 73-WM-Titel, das wäre dann schon auch noch mal vergleichbar. Aber wenn du jetzt ein Athlet bist, der noch nicht so aufgestellt bist und aus dieser wirtschaftlich gesehen zweiten Reihe kommst,
oder dritten,
oder dritten Reihe, genau, da bringt dann ein Sieg in Rot, Frankfurt oder Hamburg definitiv mehr als ein 73-WM-Titel. In Deutschland jetzt, ne? Global gesehen ist es anders. Für die globalen Verträge, da ist ein WM-Titel natürlich immer noch ein WM-Titel. Aber das ist schon, Profisport ist schon echt, es ist immer ein knallhartes Business, aber im Triathlon ist das dann doch nochmal wirklich eine andere Nummer, weil du hast es halt gesagt, diese Schere halt extrem weit aufeinander klafft. Und ich glaube, dass da wirklich sehr viele falsche Illusionen haben, was im Triathlonsport wirklich verdient wird, nicht in der absoluten Spitze, aber so in den Regionen dahinter, dass die dann doch.
Da hast du nicht ausgesorgt nach der Karriere.
Nee, definitiv nicht.
Weit nicht.
Also definitiv also, nicht. Nee, ja. Nee, nee. Nee. Also ich glaube, wie gesagt, eher
das. Selbst wenn du Rot-Sieger bist oder Rot- und Frankfurt-Sieger, so, das reicht nicht, um dann wirklich nach der Karriere zu sagen, ich mache nichts mehr. Das siehst du ja an allen, die das schon erreicht haben und dann ihre Karriere beenden, die dann halt in die Industrie gehen oder irgendwo, um weiter zu arbeiten. Also das ist definitiv so. Auch heute ist bei mir Bord, hörst du es hier?
Ja, ich hatte schon ein bisschen Angst, dass das Frieda ist, dass sie irgendwie was Falsches gegessen hat gestern oder so. ist das bei euch in der Bude oder da über?
Nee, das ist da drüber oder da drunter. Die waren am Dienstag bei uns. Wir kriegen hier neue, die Stromzählerkasten sind hier, weil die Butze so alt ist, sind noch in den Wohnungen drin. Und die werden jetzt irgendwie in den Keller verlegt, dass halt da die Ablesegesellschaft nicht immer klingeln muss, sondern ablesen kann. Ja. Und das, wir kriegen jetzt hier so einen, oder haben jetzt so einen neuen Sicherungskasten reinbekommen, dass der auch mal State of the Art ist, weil der war nicht so nicht mehr so State of the Art. Und die müssen jetzt überall irgendwie diese Kabel durchlegen und bohren jetzt hier in der Küche bei allen in der Etage ein Riesenloch in den Kaminschacht rein. Das ist irgendwie 80 Zentimeter, müssen die durch die Wand bohren in den Kaminschacht, und durch den Kaminschacht, der nicht mehr benutzt wird, legen die Kabel. Also ja, dementsprechend ist hier Bohr-Action im ganzen Haus die ganze Woche.
Ja gut, aber es war ja nur kurz. Insofern, insofern klappt das ja. Nee, aber um das abzuschließen, und dann können wir da, glaube ich, auf das Thema auch einen Deckel drüber machen. Ich glaube, das ist tatsächlich für viele der Jungs und Mädels, die halt in der zweiten Reihe sind und aber trotzdem schon richtig gute Resultate sind, da geht es echt tatsächlich eher darum, ob die sich ein Höhentrainingslager leisten können oder ob sie das Geld, was sie haben, in Höhentrainingslager investieren oder halt lieber doch ein bisschen in was anderes. Also da geht's, wenn man es jetzt nicht auch ums blanke Überleben, so ist es auch nicht, aber wenn die ihre Energie in andere Sachen reinstecken würden, in der Wirtschaft, in der Industrie, wird ein Vielfaches von dem verdient. Aber ich meine, da geht es halt nicht drum. Das ist im Grunde genommen klar ein bisschen das, was wir auch jetzt mit Blumi hatten. Da ist natürlich, ja, denen geht es halt um den Erfolg. Und das ist ja das Spannende daran, wenn sie dann den nächsten Schritt gehen, dann kannst du halt auch wirklich gutes Geld verdienen. Und dann verdienst du deutlich mehr Geld, als du es dann in der Industrie oder in der Wirtschaft machen würdest in dem Alter. Also das ist halt immer das, worauf, was ja auch
richtig ist. Schaffst du es oder schaffst du es nicht?
Genau. Friss oder stirb, so ist es halt einfach. Aber in der Regel ist es so, gerade weil wir auch Radsport hatten, also im Radsport verdient würde jetzt, wenn du ein Nico Mann oder auch, keine Ahnung, nehmen wir mal eine Frau, Caro Pole oder wen auch immer, wenn die Ergebnisse im Radsport bringen würden, würden sie ein Vielfaches mehr Geld verdienen, absolut, als sie es im Triathlon machen. Und deswegen glaube ich auch, da schließt sich der Kreis, dass halt ein Blumi nicht so viel verdient wie ein Pogacar, also jetzt auf gar keinen Fall. Aber ist egal, ist wirklich
bewertet. Okay, also wir fassen zusammen, der Grund ist dann doch monetär und nein, schauen wir mal. Also wie du gesagt hast, ich fand, das ist das Wichtigste. Blumi ist, glaube ich, das Geld fällt bei dem hinten dann einfach raus, und der hat ein Management, was sich darum kümmert und die Zitrone auspresst. Aber Blumi, ne, ich meine, jeder kennt's, it hurts more to lose, dem geht's wirklich darum, das ist ein Besessener und der will einfach, was er sportlich macht, will er gewinnen und tut halt alles dafür, was nötig ist oder was Olaf sagt, was nötig ist dafür, und das setzt er halt um, und das seit Jahren, und das ist einfach das absolut Beeindruckende. Aber lass uns nochmal beim Thema Training, sind wir ja gerade mit Blumenfeld und Olaf Alexander bleiben, Nils, schwieriges Wort, weil hier nach den ganzen ersten Rennen, Hamburg ist durch, Rot ist durch, viele Mitteldistanzen sind schon durch, trudeln immer mehr Fragen ein, und wir waren die letzten Wochen wegen Gästen und Rot-Special und sonst was, haben wir ein bisschen unsere Coaching-Ecke vernachlässigt, und ich bin dafür, dass wir das heute nochmal wieder ein bisschen mit reinnehmen hier in den Chat, und zwar so einfach mal als so ein schöner Reinstarter. Was mache ich denn jetzt als Athlet, Nils, wenn ich jetzt so, mein Highlight war Rot, bis dahin habe ich geplant. Und wir sind jetzt fast 2 Wochen nach Rot. Der Rot-Blues lässt langsam nach. Und ich überlege, war es das diese Saison? Mache ich noch was? Mache ich noch eine Mitteldistanz? Laufe ich noch einen Marathon? Worauf habe ich Bock? Was sagt der Coach? Was macht jetzt Sinn? Was könntest du den Leuten empfehlen?
Ist eine sehr gute Frage, weil die natürlich auch von den Athleten, die wir im Head-to-Head-Coaching betreuen, immer kommt. Kann ich mal wieder den Samstagstalk von Lothar aufnehmen, der auch gesagt hat, das fand ich ganz spannend. Lothar ist ja immer so, ich bin nicht mit allem d'accord, was er sagt. Das sind ja auch immer so Halbwahrheiten, wo du wirklich denkst, oh Lothar, Mann, jetzt, boah, da haust du aber auch wieder einen raus. Aber mit vielem hat er halt auch recht. Und was tatsächlich sehr wichtig ist, ist, dass man immer einen Plan B hat. Das glaube ich tatsächlich, denn es können halt einfach immer Sachen dazwischen kommen. Das war auch in Rot, sind wir irgendwann, ich weiß gar nicht, wo es war, zum Bäcker sind gegangen, und dann saß da eine Athletin, die wurde wirklich von anderen Athleten abgeschossen. Der ist quasi in der Kurve in sie reingefahren. Sie ist geradeaus in Graben gefahren, weil er sie halt im wahrsten Sinne des Wortes abgeschossen hat in der Kurve. Hier ist auch nichts passiert, aber der Lenker ist gebrochen. Und dann saß sie da beim Bäcker Schmidt, hat irgendwie eine Decke bekommen oder ich glaube sogar ein Pullover von der Bäckerei und war echt so, wo du gedacht hast, oh, wie fies, war auch noch, ich habe jetzt keine Ahnung, ich würde sagen irgendwie so Ende 20, war ihre erste Langdistanz. Ich habe sie dann gefragt, oh, war das dein erster Start? Und sie so, ja. Und dann habe ich auch gedacht, oh, boah, musst du gleich Frankfurt machen. Aber klar, wenn du nicht gemeldet bist, kommst du ja nicht mehr rein. Es sei denn, du hast einen Partner wie Mainova, die sagen, Görke, komm, du jetzt Attacke. So, und da hilft es natürlich schon, wenn man sich vorher auch schon Gedanken darüber macht, wie die Saison weitergeht. Und das ist natürlich bei uns ganz klar, wir machen mit den Athleten eine Jahresplanung. Und du hast es gesagt, danach fällt man in so einen kleinen Blues rein. Also erst ist man hoffentlich euphorisch, weil das Rennen gut gelaufen ist. Und das ist auch an dieser Stelle nochmal, wir sind noch nicht dazu gekommen, die E-Mails zu beantworten. Nicky Boy leitet mir die dann immer fleißig weiter. Und wir haben wirklich extrem viele tolle E-Mails bekommen und das freut uns riesig. Wenn ihr beschreibt, was hat funktioniert, auch gerne schreiben, was nicht funktioniert hat, denn dann können wir halt besser werden mit den Plänen. Aber das ist halt schon cool zu lesen, wie es der Großteil der Athleten halt einfach es funktioniert hat und wie die abgeliefert haben, wie die zum Teil auch wirklich in Bereichen, keine Ahnung, von 11 Stunden auf 9 Stunden 40 verbessert und beim gleichen Rennen. Klar, Rot war dies ja schnell, aber trotzdem sind das natürlich Verbesserungen, wo du denkst, mega. Und die haben vorher auch schon nach Plänen trainiert. Also das freut uns ganz extrem.
Eine Sache, ich muss einmal reingrätschen. Meine Lieblings-E-Mail, also A, muss ich nochmal für einen Lacher sorgen. Ich leite dir natürlich nicht alle E-Mails weiter, weil ich will nicht, dass dein Postfach noch weiter explodiert. So, das kann ich nicht beantworten. Mein absolutes Lieblingsding, auch für, also nicht, weil es jetzt krass ist oder sonst was, das kommt auch noch dazu, aber für mich, rein für mich, so dieses, wie bin ich jetzt mein Projekt mit Hawaii angegangen, ich habe mir direkt den Profiplan reingeladen und so und habe trainiert und war dann nachher verletzt, es war zu viel mit Alltag und ich habe eine super geile E-Mail bekommen vom Athleten, der eine 8,48 gemacht hat, also fast so schnell wie ich mit Project und dem Aufwand, den wir betrieben haben, und du kennst den Aufwand, der den fortgeschrittenen Plan gemacht hat. So. Und also ist er natürlich ein super talentierter Athlet, der hat vorher schon was gemacht, also, aber es war seine Langdistanz-Premiere, die erste Langdistanz, 8,48 mit den fortgeschrittenen Plänen, weil er gesagt hat, ja, die Profipläne habe ich mit Family und Arbeit und so, war es zu viel. Und hat halt das mit den fortgeschrittenen Plänen gemacht. Und das war für mich wieder so ein krasser Eye-Opener nochmal wieder, ne? Wenn du wirklich einen Plan hast und dann ist der Profi und du musst alle 3 Tage was ausfallen lassen und dann passt die Struktur wieder nicht und so, anstatt einfach sich zu besinnen und zu sagen, wie viel Zeit habe ich wirklich und eins runterzugehen und das dann aber, der hat gesagt, den Plan hat er wirklich zu 100% erfüllt, dann funktioniert ein Plan halt auch wieder viel besser, ne? Und das ist so dieses, was für mich nochmal die Kernessenz ist, ob es jetzt geklappt hat bei euch, bei den Rennen, ihr eure Ziele erreicht habt oder nicht, reflektiert halt auch nochmal, wart ihr wirklich ehrlich, konntet ihr das Training so durchziehen oder nicht? Und das ist ja bei mir auch so dieses große Ding, ich konnte es nicht und es ist alles in die Hose gegangen. Und das, wo du jetzt gerade das erzählt hast mit den ganzen E-Mails, bevor ich vergesse, wollte ich unbedingt nochmal erzählen, weil das für mich so ein krasser Eye-Opener nochmal wieder war, dieses Consistency is key, über 36 Wochen sauber durchtrainieren, ob du dann pro Woche 2 Stunden mehr oder weniger trainierst, da kommt es dann vielleicht gar nicht so an, aber wenn halt jede Woche 3 Stunden, 4 Stunden ausfallen und mal die Einheit und du dann vielleicht auch mal eine Key-Session ausfallen lässt oder eine wichtige Einheit und die Struktur passt dann vielleicht nicht mehr, auch von der B- und Entlastung und dann verschiebst du was hin und her und das ist so für mich dieses, wo ich gedacht habe, boah, das ist beeindruckend, das finde ich krass, dass das klappt.
Ja, absolut. Und das ist ja letztendlich auch das, um was es geht, also dass man halt die Sachen durchzieht, dass man halt richtig an die Sachen rangeht und im Zweifel halt lieber 3-4 Stunden pro Woche weniger trainiert, dafür dann aber halt, wie du es gesagt hast, konstant. Und dass man sich dann halt einen Plan darüber macht, wie geht's danach weiter. Und ganz wichtig ist halt auch, wenn man einen zweiten Höhepunkt hat im Jahr, dass man dann auch wirklich regenerativ auch weiter trainiert. Also dass man dann schon auch nicht jetzt 2 Wochen lang gar nichts macht, sondern dass man dann auch sehr schnell, also man kann schon die erste Woche wirklich erstmal Urlaub machen oder man braucht auch eine Woche lang gar nicht zu trainieren. Das passiert ja eh nicht, weil meistens hat man dann Bock, irgendwie das zu machen, was man die letzten Wochen nicht mehr gemacht hat, wieder aufs Rennrad zu steigen oder wieder aufs Gravelbike zu steigen oder einen Trailrun zu machen, was auch immer. Und dann macht man so die zweite Woche irgendwie fit for fun, wo man langsam wieder in die Belastung reinkommt. Und dann ist halt so ein kritischer Punkt, das ist auch wirklich schwer.
Erklär mal kurz fit for fun, das ist noch wichtig. Ich meine, ich glaube, treue Zuhörer.
Das heißt dann,
wissen,
dass
man, was du meinst.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Genau, das heißt dann halt einfach, wie der Name schon sagt, dass man halt einfach das macht, worauf man Lust hat, was halt wichtig ist, ist, das schreiben wir den Athleten halt auch immer rein, dass halt kein Lauf länger ist als 40, 45 Minuten, dass noch keine hochintensiven Einheiten absolviert werden und dass man natürlich auch beim Radfahren und Schwimmen, jetzt keine Killer-Session macht. Also man, wenn man jetzt extrem fit ist, dann kann man irgendwie mit Freunden rein theoretisch in der zweiten Woche nach der Langdistanz auch mal schon wieder so einen Longride machen. Also irgendwie so, keine Ahnung, Trail, One-to-One, A nach B oder irgendwie sowas. Aber jetzt keine 300 Kilometer, sondern wenn man sagt 150, 120, irgendwie sowas, das geht schon. Aber man sollte halt nichts Extremes machen. Aber man macht halt einfach das, worauf man Lust hat. Und wenn dann halt Freunde sagen, ja, ich laufe jetzt hier, ich will jetzt irgendwie eine Stunde laufen, hast du Bock mitzulaufen? Das ist halt langsamer, als du es normalerweise machen würdest. Dann machst du es halt einfach so. Man hat halt einfach Bock oder man geht zum Schwimmtraining und die sagen dann, ja, wir schwimmen heute 20 mal 100, dann sagst du halt, okay, schwimme ich halt einfach mit und mach dann halt nichts, was einen killt, aber worauf man halt Lust hat. Und dann in der dritten Woche nach dem Rennen, das ist dann tatsächlich eine Phase, die sehr kritisch ist, weil da ist es dann ganz extrem davon abhängig, was hat man für eine Basis. Und wenn du halt vorher eine sehr gute Basis hattest, über Jahre, Monate gut trainiert hast, dann kannst du auch schon langsam wieder in die Intensität reingehen, aber da bin ich halt ein Fan davon, immer nur ganz, ganz kurze Sachen, also beim Laufen wirklich irgendwelche Strides machen, beim Radfahren irgendwelche Minutenintervalle, wo es dann mehr darum geht, die Motorik und die Muskulatur anzusprechen, als wirklich das System. Also das soll dann nicht richtig hart sein, sondern das soll einfach mal wieder raus aus dieser Langdistanzmonotonie Richtung VO2 Max. Und dann kann man halt wieder, dann kann man halt auch wieder mit Unterdistanzen starten. Also drei Wochen nach einer Langdistanz ist man eigentlich dann schon wieder ganz gut hergestellt. Auch da muss man dann genau hingucken, bin ich irgendwie noch müde, bin ich halt neu in diesem Sport, dann muss ich noch ein, zwei Wochen länger Pause machen, aber also mit der Intensität Pause machen. Aber wenn ich eine gute Basis hatte, also wenn wir jetzt, sagen wir mal, ihr habt ein, zwei Jahre lang schon richtig gut trainiert und habt dann jetzt dieses Jahr den Fortgeschrittenen oder Profiplan trainiert, dann könnt ihr nach drei Wochen auch schon wieder intensiv starten. Und dann guckt man halt einfach, entweder macht man dann wieder 70-3 einen Plan, den man dann rückwärts laufen lässt. Also dann schaut man halt einfach, wie viele Wochen habe ich noch bis zum 70-3 Erkner, Challenge Pagera oder was auch immer da kommt. Andere haben ja vielleicht auch nochmal eine Langdistanz, dann wird das auch nochmal wiederholt. Oder aber, da bin ich ja ganz, ganz großer Fan von, dass man schon noch schaut, dass man nochmal eine Halbdistanz macht, so im September. Und dann, wenn ihr vorhabt, eine Langdistanz zu machen, einen Herbstmarathon zu laufen. Also sprich wirklich einen.
Also eine Langdistanz in 25 wieder, meinst du?
In 25, genau. Ja. Wenn man in 25 eine Langdistanz machen will, keine Ahnung. Rot ist ja schon wieder innerhalb von ein paar Sekunden ausverkauft. Und ihr habt.
Es gibt schon wieder viele, die einen Platz haben, ja.
Ja, unfassbar. Und wenn ihr dann halt einfach sagt, okay, nächstes Jahr in Rot, sei es jetzt das Debüt oder sonst irgendetwas, oder es ist halt eure zweite oder dritte Langdistanz und ihr wollt jetzt einfach nur ein gutes Rennen haben oder eine Bestzeit jagen oder was auch immer, dann macht es für mich wirklich total Sinn zu sagen, ich laufe im Oktober nochmal einen Marathon. Da gibt es ja viele in Deutschland. Frankfurt ist so der Klassiker. Es gibt München, der ist, glaube ich, jetzt so semi zu empfehlen, weil der, glaube ich, einfach von der Stimmung her nicht ganz so gut ist. Köln ist, glaube ich, auch ein schönes Rennen. In Spanien, ich weiß gar nicht, Barcelona ist, glaube ich, auch im Oktober. Wenn man Bock hat, nochmal irgendwo anders hinzufahren, das ist auch ein Rennen, was unglaublich schnell ist und wo eine super Stimmung ist. Also das wäre halt ein Ziel, weil dann kann man sich wirklich explizit Ende des Jahres nochmal auf einen richtig guten Marathon vorbereiten. Denn das ist nachher das, was im 25 die Spreu vom Weizen trennt, also die gute Langdistanz. Das ist ja auch das, was Niki und ich off-record diskutiert haben vor dieser Episode, dass der Marathon halt das ist halt einfach die große Unbekannte auf der Langdistanz im Ironman. Und wenn ihr da halt in diesem Jahr nochmal einen guten Marathon lauft und auch vom Kopf her einfach wisst, ich bin die 42 Kilometer echt stark gelaufen, dann geht ihr A mit einer sehr, sehr guten Form in die Vorbereitung auf 25, als auch vom Kopf her wisst ihr, ich kann einen Marathon gut laufen. Und das wird euch dann auf der Langdistanz in 25 extrem helfen. Ihr müsst dann unbedingt nach dem Marathon nochmal eine kleine Off-Season machen. Das ist ganz, ganz wichtig, gerade auch für den Bänder- und Sehnenapparat. Ich persönlich mache das dann eigentlich immer so, dass ich nach dem Marathon den Athleten wirklich so zwei Wochen, vielleicht sogar drei Wochen komplett trainingsfrei empfehle, oder aber bei den wirklich sehr ambitionierten Athleten in der Phase dann schon ins Schwimmtraining einsteige. Weil das ist halt auch bei vielen so eine kleine Schwäche, das Schwimmen. Und wenn man dann halt, sagen wir mal, ihr lauft Ende Oktober den Frankfurt-Marathon und dann macht ihr ein, zwei Wochen komplett Pause und dann steigt ihr im November ein und steigt dann erstmal ein, wirklich dreimal pro Woche ins Wasser gehen, langsam ins Krafttraining einsteigen, irgendwie aufs Gravelbike steigen oder aufs Mountainbike steigen. Und da könnt ihr dann wirklich über einen Zeitraum von 4-5 Wochen, braucht ihr eigentlich keinen Meter zu laufen. Wenn ihr älter seid, macht es schon Sinn, und damit meine ich so jenseits der 50, macht es schon Sinn, noch zweimal pro Woche laufen zu gehen, damit einfach die Bänder und Sehnen nicht komplett nachlassen. Wenn ihr sehr ambitioniert seid, würde ich euch das auch empfehlen. Wenn ihr orthopädische Probleme hattet nach dem Marathon, dann kuriert die unbedingt aus. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist dann so die Zeit. Und da könnt ihr dann halt eure Energie ins Schwimmen stecken und könnt dann im Dezember mit einem richtig guten Schwimmniveau in den Plan einsteigen. Aber das ist eigentlich für mich immer so der Masterplan für diejenigen, die halt Bock haben, eine Langdistanz zu machen. Was man aber auch nicht unterschätzen darf, ist, dass so ein Langdistanztraining doch auch mental ganz schön Körner kostet. Also gerade wenn ihr auch drumherum ein sehr erfülltes Leben habt, Familie womöglich auch noch habt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich es auch nicht verkehrt, wenn man so einen Wechsel macht. Also dass man sagt, okay, ich mache jetzt erstmal im nächsten Jahr keine Langdistanz mehr, sondern konzentriere mich dann vielleicht irgendwie auf 70-3 Distanzen oder ich mache irgendwas ganz anderes, also natürlich schon Triathlon-mäßig was, aber versuche irgendwie ein Adventure-Race zu machen oder fahre irgendwie ein Gravel-Rennen oder sowas und mache halt nur olympische Distanzen. Also mach ein Jahr, wo der Fokus vielleicht mehr auf Spaß liegt oder auch auf schneller werden, dass ich auf den Unterdistanzen ein klein bisschen schneller werde. Und dann in 26 wieder in die Langdistanzvorbereitung zu gehen, weil der Fokus halt doch gerade so diese letzten 12 Wochen, der Peakplan, boah, da dreht sich schon einfach wahnsinnig viel um den Sport, und das jedes Jahr, Jahr für Jahr aufrechtzuerhalten, das ist schon sehr, sehr hart. Und wenn man jung ist, dann klappt das, also so gerade wenn man am Anfang seiner Hobbykarriere steht, dann kriegt das. Dann
kann brennt man auch, ja auch noch, ne?
Genau, man brennt, man hat Bock darauf, man macht irgendwie, jetzt wenn du erzählst, was hat der gemacht, eine 8,38 oder 8,48?
8,48.
8,48, dann wird er sicherlich sagen, oh, nächstes Jahr vielleicht mal irgendwie so Richtung 8,40 und die Stellschraube kann ich ja noch drehen, oder diejenigen, die eine 8,39 gemacht haben, die träumen dann vielleicht von einer Sub-8,30 oder keine Ahnung, bei den Mädels dann, du willst unter 10,30, willst unter 10 Stunden machen. Da macht das dann natürlich schon auch Sinn, aber wenn ihr halt in einer Phase seid im Leben, wo die Langdistanz sehr, sehr viele Kompromisse auch im sozialen Bereich anbelangt oder auch jobmäßig, da macht es dann meiner Meinung nach wirklich Sinn zu sagen, ich mache sowas alle 2 Jahre und mache dann halt ein Jahr, wo der Fokus wieder mehr auf den anderen Dingen liegt. Denn, das sagen wir jedes Mal wieder, eine Langdistanz im Hobbybereich, das ist schon ein Brett. Also das ist schon, wenn man das Ding gesund finishen will und sich gut vorbereiten will über mehrere Monate und dann Spaß hat beim Rennen, dann das kostet schon auch Körner, gerade mental gesehen auch.
Nur um es komplett zu machen, du hast es gesagt, dann nach so einem, wenn ich jetzt so einen Marathon laufen will im Oktober, dann mit Schwimmen und sowas hier einsteigen, dass du dann sagst, du hast jetzt den Dezember genannt, um wieder in den Plan einzusteigen, wenn ich jetzt natürlich Rot oder so machen will, nur um es auf unser Beispiel zu beziehen, und das ist auch, glaube ich, bei ganz vielen anderen so, dass es so diese typischen 36 Wochen Vorbereitungszeit gibt, da wird es ja dann schon wieder knapp. Da kann man dann halt einfach in der Base-Phase die ersten Wochen weglassen, weil ihr natürlich auch mit einer Form aus dem Marathon und schon einer richtig guten Grundlage einfach in diesen Trainingsplan startet, sodass das kein Problem ist, wenn ihr da dann nach 3 Wochen oder sowas erst in den Plan startet. Oder wie würdest du jetzt damit umgehen?
Genau, wo man natürlich immer aufpassen muss, ist die Länge der Läufe. Also wenn ihr jetzt wirklich sagt, ich laufe zweimal pro Woche noch 30 Minuten, um so die Spannung in den Bänder- und Sehnenapparat zu halten. Und wenn ihr dann erst in Woche 3 einsteigt, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf.
Sorry, dass ich dich jetzt unterbreche. Ich habe gerade unser Trainingsplan-Video im Kopf. Du hast gesagt, Base trotzdem in Woche 1 anfangen und hinten die Base-Phase kürzen und eher in Build einsteigen. Also lieber in der Base-Phase die letzten Wochen wegnehmen, wenn es zeitlich nicht angeht. Genau. Und dann eher in Build reinstarten und da dann Build und Peak 12 Wochen mitnehmen, aber nicht in Base vorne was wegnehmen, weil genau das, was du gerade ansetzen wolltest. Genau. Sorry, dass ich da reingegrätscht bin, ja. Dass man mit den Läufen das sonst anpassen muss, was man sonst einfach durchlaufen lassen kann.
Genau, weil das ist halt wirklich ein Fehler, den viele meiner Meinung nach machen, auch nicht nur jetzt wie du es angesprochen hast, am Ende der Offseason, sondern auch tatsächlich nach den langen Distanzen, dass sie halt einfach zu früh wieder in die Länge oder in die Intensität gehen. Und wenn man halt jetzt wirklich über einen Zeitraum von 4-5 Wochen wenig gelaufen ist, der Bänder- und Sehnenapparat sich so ein bisschen regeneriert, das sage ich jedes Mal wieder, dann ist der Long Run nicht 2 Stunden, sondern dann ist der Long Run 1 Stunde oder 50 Minuten. Und wenn ihr dann halt in Woche 3 einsteigt und der Long Run ist schon bei 1 Stunde 15 oder bei 1 Stunde 20, dann wäre das halt einfach viel zu lang. Das darf man nicht machen. Ist ja auch ein bisschen das, wer ihn noch nicht gehört hat, der Podcast mit Sebastian Schreiber, wirklich ein sehr cooles Ding, haben wir auch viel positives Feedback bekommen. Und das ist ja im Grunde genommen ein bisschen das, was Basti beschrieben hat, als er bei seinem ersten Marathon bis 12 Wochen vorher gewartet hat und sich dann gewundert hat, dass der Long Run gleich 20 oder ich glaube 16 Kilometer waren. Er ist aber in seinem Leben noch nie gelaufen. Und so wäre es natürlich auf anderem Niveau, aber so wäre es auch, wenn ihr halt nach 5 Wochen Training dann in Woche 3, 4 einsteigt, ihr seid Ewigkeiten nicht mehr gelaufen und lauft dann auf einmal am Wochenende gleich 1 Stunde 10, das wäre halt zu lang. Und da muss man halt aufpassen, dass man sich da orthopädisch nicht gleich an einfährt. Deswegen ist der Einstieg, genau wie Nick das dann eben gesagt hat, immer Baseplan Woche 1 und dann lieber nach 9 Wochen aufhören und dann mit Woche 1 des Bildplans weitermachen. Also da ist es ganz, ganz wichtig, dass man diesen sanften Einstieg halt quasi hinbekommt, gerade beim Laufen. Also Schwimmen und Radfahren ist das Problem eigentlich nicht da, aber beim Laufen, da muss man halt einfach wirklich extrem aufpassen, dass man die Umfänge langsam steigert und dass man auch die Intensität nachher langsam steigert. Da wird ja am Anfang ganz viel über die Motorik gegangen, über irgendwelche Strides, und wenn dann die ersten Intervalle kommen, Hügelläufe, und ihr habt vorher noch keine Strides gemacht, dann ist das halt einfach zu überfordernd. Und das ist im Grunde genommen auch die gleiche Herangehensweise jetzt nach der Langdistanz, also auch nach der Langdistanz solltet ihr dann nicht gleich wieder 1000er, 2000er Intervalle laufen, sondern auch, im Grunde genommen ist die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte oder den zweiten Saisonhöhepunkt eine komprimierte Phase der Base-, Build- und Peak-Phasen. Nur über mehrere Wochen. Das, was ich über 9 Monate aufbaue, das baue ich dann jetzt in der Vorbereitung auf den zweiten Höhepunkt. Wenn wir jetzt beispielsweise Athleten haben, die haben rot gemacht und die starten noch auf Hawaii, dann machen die im Grunde genommen die gleiche Vorbereitung, die sie vorher in 9 Monaten gemacht haben, von den Inhalten her nochmal in 3 Monaten oder 4 Monaten. Nur halt wesentlich kürzer natürlich. Also da wird dann auch erst nochmal der Motor groß gemacht, dann wird Richtung Ökonomisierung gearbeitet, Bildungsrate runtergebracht und in den letzten Wochen dann halt ökonomisiert. Und das ist etwas, was ihr euch halt auch rot ankreiden, also was ganz wichtig ist, dass ihr nach dem Ironman nicht zu viel zu intensiv trainiert, sondern erst langsam das Ganze wieder aufbaut.
Ja, sehr gut. Das war, glaube ich, nochmal wichtig, weil da sehr viele Fragen zu reinkamen einfach. Und vor allen Dingen, ja, nicht nur, wie fange ich jetzt wieder an, sondern auch, was mache ich danach? Also über noch ein 70-3, über natürlich noch eine Langdistanz, was dann wahrscheinlich in den meisten Fällen Hawaii sein wird, als letztes Highlight hinten. Und dann nochmal den Herbstmarathon mitnehmen, um so ein bisschen an Laufperformance zu arbeiten und schon mal eine geile Base zu haben. Fürs Jahr 2025 alle dabei. Also ich glaube, da kann sich jetzt jeder was rauspicken und sich wiederfinden, auf was er am meisten Bock hat irgendwie, bei denen, die sich angemeldet haben. Weil das ist ja auch immer so dieses Ding, und was jeder, glaube ich, kennt: Du meldest dich ein Jahr, also es ist noch ein Jahr, 365 Tage bis rot, du hast den Startplatz ergattert, und da ist man jetzt natürlich super heiß und will direkt mit dem Training loslegen. Aber das möchte ich auch nochmal aus eigener Erfahrung einfach sagen: Bleibt jetzt erstmal ruhig, Leute. Das ist noch lang, und 36 Wochen Vorbereitungszeit werden auch noch richtig lang. Und lieber zieht ihr die ordentlich durch, anstatt jetzt Hero-Einheiten zu machen und richtig fit zu werden. Ich weiß nicht, haben wir es im Vorfeld gesagt oder nee, wir haben es hier im Podcast schon gesagt. Mein Highlight war wahrscheinlich im Januar im Trainingslager, meine Form Peak, und nicht am 18.8. beim Ironman Frankfurt, wo ich es eigentlich haben wollte, und das ist natürlich alles andere als optimal und andere als schön.
Für mich die bisherige Killer-Einheit, das ist ganz witzig, weil du das ansprichst, weil ich habe ja eben schon den Finger gehoben, weil ich noch eine Sache dazu sagen wollte, was die Intensität anbelangt. Also was sich bei mir wirklich eingebrannt hat, wenn du mich jetzt so fragst, wir haben jetzt Mitte Juli, Was ist so die Einheit, die wirklich, oder die, der Moment, der sich bei dir eingebrannt hat? Das war wirklich, als wir da in Famara hoch sind, vorne immer härter gefahren ist, um an die Tanke zu kommen, ich völlig ausgetrocknet war. Und dann dieses Engelchen, Teufelchen, fahre ich jetzt mit, guck irgendwie auf meinen Powermeter und sehe, ich fahre da 250 Watt und denk so, Alter, Gürke, das kannst du, das ist doch gerade Schwelle. Und auch viel zu lange, ich war ja auch noch krank. Und dann dieser Moment, wo ich gesagt habe, nee, ich kann nicht mehr. Und als sie mich dann noch an der Tankstelle versucht habe zu überreden, doch noch über Haria zu fahren. Und ich gesagt habe, Jungs, auf gar keinen Fall. Also da hat Fred Funk wirklich wieder ganze Arbeit geleistet und hat da irgendwie so einen alten, abgehafteten Coach aus den Schuhen gefahren. Brauchte er auch nur ein Bein für. Aber das ist wirklich die Einheit, die sich bei mir eingebrannt hat, weil das war ja auch die Phase, wo du einfach schon in Form warst.
Ja, was ich bin aber, da noch was mitgefahren aber den, über die Berge und auch an der Tanke habe ich mich abreißen lassen.
Genau, was aber den Kreis schließt zu Fred, weil Fred da diese Woche was ganz Interessantes gepostet hat, was wieder passt zu der Intensität, die ich vorher angesprochen habe. Und zwar, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, hatte er den Wochenschnitt Recovery Score von seinem Whoop-Armband gepostet und da hast du halt immer gesehen, wie müde er nach den V2 Max-Einheiten war. Und das ist etwas, was ich sehr interessant fand, weil ich diese Erfahrung auch gemacht habe bei den Athleten, das mittlerweile auch, glaube ich, doch auch bekannt ist. Man hat ja immer gesagt, das, was extrem den Körper schadet und fordert, sind die Einheiten an der Schwelle. Ich glaube ja, dass tatsächlich die Einheiten dann extrem fordernd und müde machend sind, wenn sie oberhalb der Schwelle absolviert werden. Und das ist halt einfach nur ein ganz, ganz schmaler Grat. Und ich glaube, dass da sich wirklich extrem viele schwer tun, wenn Schwellenintervalle draufstehen. Und Schwellenintervalle, die Schwelle ist halt auch nicht immer gleich. Also es ist dann halt immer eine extreme Tagesform abhängig. Und nutritionmäßig, wie bist du energetisch aufgestellt, Vorbelastung. Also da spielen halt einfach sehr viele Faktoren rein. Und wenn wir jetzt einfach mal Laufen nehmen und die Schwelle ist vielleicht bei euch 4,15 pro Kilometer und ihr sollt dann Intervalle laufen, da tendieren eh erstmal alle dazu, naja, ich laufe lieber 4,10, 4,5, das bringt ja was. Vielleicht ist die an dem Tag aber energetisch gesehen, müdigkeitsmäßig gesehen durch die Vorbelastung eher 4,20. Dann sind die Einheiten fordernd. Aber das, was wirklich müde macht, das sind die VO2 Max-Einheiten. Und das fand ich ganz spannend, weil das da dann auch wieder schwarz auf weiß quasi gezeigt wurde, dass wenn Fred VO2 Max-Einheiten absolviert hat, am nächsten Tag der Recovery-Score halt extrem weit unten war. Und das ist eine Erfahrung, die ich auch, genau, bei Schwelle ist es nicht der Fall. Und das ist eine Erfahrung, die ich auch in den letzten Jahren gemacht habe. Passt wirklich auf vor diesen Hits. Trainingseinheiten, wo ganz, ganz viele Trainer jahrelang gesagt haben, das ist das Nonplusultra und ihr ballert eure VO2 Max hoch, so wie Blumi. A, geht die Bildungsrate da immer sehr, sehr schnell hoch, was euch bei den längeren Distanzen um die Ohren fliegt und längere Distanzen sind für den Großteil von euch auch schon die olympische Distanz, weil das jenseits der 2 Stunden sind und was halt einfach auch die ganze psychologische Ermüdung anbelangt. Also diese Einheiten, die kosten richtig, richtig Körner, nicht nur energetisch gesehen, sondern auch mental gesehen. Und das sind wirklich Einheiten, die einen wirklich auslaugen. Also ich habe schon Athleten trainiert, die von irgendwelchen anderen Trainern kamen, die extrem viel VO2 Max trainiert haben und die wirklich im Amateurbereich im Übertraining waren und gar nicht jetzt unbedingt nur körperlich gesehen, sondern vom Kopf her, weil die halt einfach 3-4 Mal pro Woche irgendwelche hitintensiven Einheiten geballert haben auf der Rolle und beim Laufen und beim Schwimmen dann auch noch. Und das fand ich wirklich sehr interessant, dass Fred das halt gepostet hat und auch wirklich zu sehen, wie das auch im Whoop-Score dann quasi dargestellt wurde, dass du halt nach diesen hochintensiven Einheiten am nächsten Tag wirklich, wirklich platt bist und auch nicht nur irgendwie im gelben Bereich, sondern wirklich im roten Bereich bist, weil halt auch die Schlafqualität dann eine deutlich schlechtere ist, weil du halt so hoch drehst und das war ein Profiathlet und wenn das die Amateurathleten absolvieren, absolvieren sie diese Einheiten ja meistens auch nicht in so einem ausgeruhten Zustand wie ein Profiathlet, sondern die haben dann den ganzen Tag schon gearbeitet und gehen dann irgendwie nach Feierabend noch auf die Rolle oder auf die Bahn. Und da müsst ihr wirklich extrem aufpassen, gerade auch, wenn ihr jetzt nach der Langdistanz wieder ins Training einsteigt. Also das sind wirklich Einheiten, die man natürlich machen muss, die auch sehr gezielt eingesetzt werden, aber die immer gut vorbereitet werden müssen und die auch eine sehr, sehr gute Basis haben. Und wenn ihr jetzt nach der Langdistanz gleich wieder da einsteigt, da könnt ihr euch richtig, richtig platt machen und könnt euch dann auch das ganze Jahr womöglich kaputt machen, weil ihr dann einfach gar nicht mehr rauskommt. So, das war der letzte Appell. War mir nochmal wichtig und ich fand das halt einfach spannend, das auch zu sehen bei Fred. Also das war wirklich mal eine gute Story, wo man da sehr viel draus ziehen konnte.
Ja, absolut. Also das ist auch... Ich hoffe,
Nicky Boy.
Ja, ich kriege hier gerade Panik. Ich habe nämlich mein Mikro gerade runtergedreht und trotzdem haben wir das Bohren gehört. Ich glaube, der Fehler liegt aber darin, dass das Programm hier, wenn ich das hier richtig angucke, heute nicht mein Mikrofon erkannt hat, Nils, sondern mein MacBook-Mikrofon. Also meine Soundqualität wird heute scheiße.
Ei, hervorragend, das fällt dir früh ein, am Ende des Podcastes.
Ich seh das gerade erst, weil ich das Mikro runtergedreht habe und trotzdem weiter Bohrgeräusche als Ausschlag da waren. Naja, müssen wir jetzt mit leben, dass nicht mein Mikro, was hier vor mir steht, genommen wurde, sondern das MacBook-Mikrofon. Es ist, was es ist.
Eigentlich ein klassischer Görke, aber...
Ist doch nicht passiert.
Nee, aber für diese ganzen technischen Sachen, da bin ich ja nicht so der, also da hast du schon ein paar graue Haare beim Erklären, wie wir das und das und das machen.
Ja, das stimmt.
Das stimmt.
Aber gut. Das ist ja auch das Gefährliche, ne? Wenn Sachen immer automatisch funktionieren, kontrollierst du irgendwann nicht mehr und das ist mir jetzt heute auf die Füße gefallen.
Gut, wir haben eh schon Überlänge, Nicky Boy.
Wir haben eh Überlänge, wir machen Schluss.
Deckel drauf, wilder Ritt war's, aber hat Spaß gemacht. Und allen Lionel Sanders-Fans wie mir, Daumen drücken. Der Typ hat über 2000 Tage kein Ironman mehr gewonnen. Es wird mal wieder Zeit. Ironman Lake Placid. Und ich bin ja gespannt, wann Frodo endlich mit seinem No Limits Shirt oder Cappy mit ihm zusammen Richtung Wechselzone schiebt. Ich glaube ja immer noch, sie sparen es wahrscheinlich für Kona auf. Ich glaube, in Frankfurt wird er dann vermutlich nicht starten, wenn er jetzt in Lake Placid den Haken hinter die Quali macht. Da sind sie zu smart zu.
Ja, denke ich auch.
Wäre natürlich geil, stell dir mal vor, mit Lionel in einem Rennen. Oder könnte ich mich gar nicht aufs eigene Rennen konzentrieren, weil dann würde ich immer nur gucken, wo der Kerl ist. Wahrscheinlich habe ich dann nachher Nackenprobleme.
Den siehst du nie.
Aber du kannst ja immer rübergucken auf die andere Main-Seite. Da habe ich nachher Nackenprobleme, weil ich die ganze Zeit immer nur nach links gucke, um das andere Main-Ufer im Blick zu haben, um zu sehen, was meine Athleten machen oder die Athleten, die ich betreue. Meine Athleten sind es nicht. und die Top-Athleten. Aber gut, Deckel drauf. Schönes Wochenende euch. Ironman Lake Placid gucken. Lionel Sanders, ich glaube, er wird gewinnen. Das wäre cool.
So sieht's aus.
Und dann ist er endlich mal wieder in Kona dabei. Schönes Wochenende.
Bis dahin.
Bis nächste Woche. Ciao.
Tschüss.